Hallo und herzlich willkommen bei Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur mittlerweile 19. Ausgabe dieser Sendereihe, wo wir in ausführlichen Gesprächen einen Einblick in die Raumfahrt wagen und immer wieder aufs Neue in neue Themen vorstoßen, von denen viele untrennbar mit ESA und DLR auch verbunden sind. Heute allerdings wollen wir aus aktuellem Anlass mal ein wenig ausscheren aus diesem Fokus und uns eines Systems annehmen, was ja in aller Munde ist und schon auch immer war, nämlich dem Space Transportation System oder viel besser bekannt unter dem Namen Space Shuttle der NASA. Ein System, was jetzt über lange Zeit der Raumfahrt international gedient hat. Und ja, dazu begrüße ich hier als Gesprächspartner Volker Subik. Hallo.
Hallo.
Ehemaliger Mitarbeiter des DLR, muss man sagen. Der Ruhestand ist eingeleitet, aber lange Zeit dabei gewesen.
Genau, also ich habe bis zum 30. September 2010 als Mitarbeiter im DLR gearbeitet, war dort die letzten Jahre stellvertretender Leiter der Abteilung Bemannte Raumfahrt, ISS und Exploration. Name ist Programm. Wir haben uns in dieser Abteilung eben mit diesen drei Dingen beschäftigt. Wir haben im Auftrag der Bundesregierung das deutsche Raumfahrtprogramm verantwortet, vorbereitet und auch durchgeführt. Und wir waren eben in unserer Abteilung dafür zuständig für den ESA-Teil, wo wir unsere Beiträge einzahlen und dann natürlich auch für das deutsche nationale Raumfahrtprogramm.
Was heißt genau Exploration?
Exploration heißt über den Low Earth Orbit hinaus, wie man so schön sagt, über den nahen Weltraum jenseits der Raumstation. Was machen wir nach der Raumstation? Richtung Mond, vielleicht wieder zurück zum Mond, Richtung Mars, Stichwort ExoMars. Man hat ja vor 2013 und 2016 eine Sonden zum Mars zu schicken, Raumschiffe zusammen mit den Amerikanern. Das ist zurzeit in der Planung. Also das ist Exploration. Alles, was jenseits der ISS nach außen geht, in Richtung Planeten.
Aber die ISS ist im gleichen Maße ein Thema gewesen natürlich in den letzten Jahren, weil das ja einfach eigentlich die permanente, dauerhafte, bemannte Raumfahrt ist, die derzeit betrieben wird. Eigentlich immer so, da hat man halt eben auch immer Leute vor Ort, während die anderen eben auch nur ab und zu mal vorbeischauen.
Genau.
Inwiefern hat man denn da jetzt eine Verbindung zur NASA? Also inwiefern ist denn das, inwiefern dockt man denn da mit den Aktivitäten der NASA eigentlich an? Von der Position aus, meine ich jetzt, wenn man jetzt für DLR und ESA plant.
Ja, also wir bereiten zum Beispiel wissenschaftliche Experimente vor. Und es ist ja heutzutage so in der globalen Raumfahrt, dass wir nicht nur nationale Experimente vorbereiten, wo deutsche Wissenschaftler, DLR-Wissenschaftler oder Wissenschaftler aus deutschen Universitäten beteiligt sind, sondern eben auch durchaus auch Experimente, die also Wissenschaftler aus vielen Ländern umfassen. Und dann kommt man natürlich auch schnell zu den Amerikanern, dann kommt man zur NASA. Wir haben natürlich auch dadurch, dass Deutschland, gerade was die bemannte Raumfahrt anbelangt, ja doch führend in Europa ist, schon sehr lange mit der NASA zusammengearbeitet, rückwirkend bis in die 70er Jahre. Das heißt, wir haben uns damals beteiligt an dem Post-Apollo-Programm der NASA. Das heißt, wir haben für das Shuttle, auf das wir ja nun sicherlich gleich dann auch ausführlicher kommen.
Na klar.
Zum Beispiel ein Labor gebaut, das Space Lab. Und das waren unsere, sagen wir, in der bemannten Raumfahrt die ersten Ansätze mit der Zusammenarbeit mit der NASA.
Das heißt, darüber hat sich dann, also über die Projekte hat sich
über das die Projekte hat sich das zwangsläufig entwickelt, genau.
Vielleicht nochmal kurz bei Ihnen zu bleiben, stellvertretender Leiter bemannter Raumfahrt, das wird ja nicht gerade der Einstiegsjob beim DLR gewesen sein.
Das ist richtig. Ich bin eigentlich von Hause aus studierter Biologe, habe in Bonn studiert und bin eigentlich Mitte der 70er Jahre, noch während meiner Studienzeit, während in der Diplomarbeit und auch nachher bei der Promotion auf ein Thema gekommen, was schon nachher später dann auch sehr wichtig auch für das DLR war, für die Wissenschaft, nämlich die Gravitationsforschung, Gravitationsbiologie in dem Fall, also Schwerelosigkeitsforschung.
Ja.
Das heißt, ich war am Anfang Wissenschaftler an der Uni, bin dann sehr schnell in das damalige DFVLR reingewachsen, weil ich dort die Möglichkeit hatte, meine Feldversuche zu machen zu dem Bereich Gravitationsbiologie, zu dem Experiment. Daraus ergab sich dann später, dass ich die Möglichkeit hatte, als die Experimente für Spacelab D1, für die erste deutsche Spacelab-Mission ausgewählt wurden, dass ich die Möglichkeit hatte, auf Spacelab-Mission D1 ein Experiment zu fliegen, also selbst als Wissenschaftler zu fliegen.
Mhm.
Nicht selbst dort oben, sondern das Experiment natürlich.
Man sagt zu fliegen, wenn das eigene Gerät oben ist. Ne?
Genau. Mhm. Und da bin ich dann eigentlich schon in die Raumfahrt eingestiegen. Bin dann weiterhin, das war ja 1985, die D1-Mission. Dann 1993 gab es dann den Nachfolger, die D2, Deutsche Space Lab Mission D2. Dort war ich dann nicht mehr Wissenschaftler, sondern bin dann ins Management reingerutscht und war sogenannter Nutzlastelement-Manager. Das heißt, ich habe ein großes Nutzlast-Rack unter meiner Verantwortung gehabt, das sogenannte Biolabor, also auch, ich bin bei der Biologie geblieben, ja. Dort wurden dann also viele biologische Experimente gemacht und habe dann da natürlich auch etwas näher das System Shuttle kennengelernt, auch an Ort und Stelle eben in Amerika, Kennedy Space Center, bin dann aus der Projektarbeit dann mehr in die Programme gekommen, also gerade auch in die internationalen Programme. Ich habe mich dann insbesondere beschäftigt, als die ISS dann auch soweit war, mit der Nutzung der ISS. Was kann man oben auf der ISS machen? Welche Geräte sind dafür nützlich, um dort oben vernünftige Experimente zu machen? Wie können wir unsere Forschung, unsere DLR-Forschung, die wir machen, in die ESA einbringen? Uns dort auch durchsetzen und auch entsprechend unsere Wissenschaftler in der ESA und dann auf den entsprechenden Flügen auch gut unterbringen.
Mhm.
Das war auch so meine Arbeit in den letzten Jahren.
Das heißt, man plant weniger die Experimente, sondern man plant mehr für
Experimente. Genau.
Für die Infrastruktur sozusagen.
Genau. Planung für die Wissenschaftler,
ja.
Für unsere Wissenschaftler.
Aha. Ja, jetzt haben wir es ja schon am Rande erwähnt. Irgendwann kam auch das Space Shuttle da mit rein. Habt ihr das richtig verstanden? Im Wesentlichen durch diese Mission Space Lab. Das war so.
Also bei mir war es so,
ja,
wenn ich sagen kann. Ich bin persönlich, sagen wir mal, die ersten Einsätze des Space Shuttles, die Entwicklung, die politischen Dinge, die dahinter stehen, um zu diesem System zu kommen. Die verfolgt man natürlich auch als junger Mann, als junger Wissenschaftler. Aber so richtig dann konkret mit dem Shuttle und das, was es kann, bin ich eigentlich erst gekommen, nachdem ich auch Experimentator geworden bin und nachdem sich eben ESA Europa mit dem Space Lab beteiligt hat. Das heißt, das war ja erst überhaupt die Möglichkeit, auch für die Amerikaner, den Space Shuttle wissenschaftlich zu nutzen. Das war die erste Möglichkeit, dass das Space Shuttle mit Hilfe des Raumlabors wissenschaftlich zu nutzen. Jetzt unabhängig von dem, was der Shuttle gemacht hat, Satelliten früher auszusetzen und so. Aber wissenschaftliche Arbeit im Weltraum, das hat Spacelab gebracht.
Mhm. Ja, da wird einem nochmal klar, ich meine, was der Name ja eigentlich auch sagt. Also Space Transportation System, eigentlich ist das Ding so eine Art Weltraumlastwagen.
Genau.
Mhm.
Das bringt dann also eben dann deswegen auch Space Lab, Raumlabor.
Ja.
Es ist eben das Vehikel, um dann entsprechend dieses Labor dort oben hinzubringen, in den nahen Weltraum. Und dort eben die Umgebungsbedingungen, die dort oben herrschen, zu nutzen, um Experimente zu machen.
Mhm.
Ganz unterschiedlicher Art, aus ganz unterschiedlichen Gebieten. Von der Materialwissenschaft über die Biologie hin bis zur Technologie. Man macht natürlich nicht nur Grundlagenforschung dort oben, sondern eben es werden durchaus auch Materialien geprüft, neue Technologien entwickelt. Und das war eben die Möglichkeit mit dem Space Lab, dem Raumlabor D1, dort richtig kräftig zu beginnen. Auch für Europa insbesondere, aber auch für Deutschland. Denn es war ja eine Mission, die unter erstmalig überhaupt in der Entwicklung des Shuttles und auch in der Zusammenarbeit mit den Amerikanern, dass Deutschland und auch das DLR, damals DVLR, eine Mission geführt hat, wissenschaftlich geführt hat. Damals war dann ja auch in Oberpfaffenhofen, das Kontrollzentrum ist ja damals aufgebaut worden, auch für diese Zwecke. Also alles, was wissenschaftlich im Shuttle gelaufen ist, im Raumlabor, ist über Deutschland, über die deutsche Schiene gelaufen.
Das Raumzentrum in Oberpfaffenhofen ist überhaupt erst für Space Lab gegründet
worden. Richtig.
Okay. Und von daher auch verständlich, dass es heute für die Columbus-Mission zum Beispiel in der ISS weitergeführt wird.
Ja, okay.
Ja. Ja, der Shuttle. Vielleicht bevor wir nochmal auf diesen speziellen Aspekt der Verbindung mit Europa und Deutschland kommen, Space Lab etc., vielleicht mal so ein bisschen einen Blick in die Zeit, was das Shuttle-Programm jetzt als solches betraf. Was hat denn die Amerikaner überhaupt erwogen, diesen Shuttle zu bauen? Also was hat ihnen denn gesagt, wir brauchen jetzt hier so einen Weltraumlastwagen?
Also es war ja so, mit dem Apollo-Projekt hat ja in Zeiten des Kalten Krieges nun Amerika wieder die erste Stelle übernommen.
Ja.
Die Sputnik-Schande wurde ausgemerzt. Und noch bevor überhaupt 1969 dann im Juli die erste Mondlandung war, hat sich der damalige Präsident schon überlegt, oder man hat sich, nicht nur der Präsident, man hat sich überlegt in Amerika, was machen wir nach Apollo? Und da kam man eben auf die Idee zu sagen, interessant wäre ja, wenn wir eine wiederverwendbare Raumfähre hätten, die eine Raumstation, die mir dort oben aufbauen, dann versorgen kann und aufbauen kann. Das war eigentlich der Grundtenor. Man hatte erstmal gesagt, okay, wir wollen ein Shuttle und wir wollen eine Raumstation, die dieses Shuttle bedient. Aber
zu dem Zeitpunkt waren die Russen ja zum Thema Raumstation schon sehr weit fortgeschritten.
Sodass man dann sagte, okay, da haben wir jetzt dann aber keine Kohlen mehr im Feuer zurzeit. Also das heißt, wir nutzen dieses Shuttle, wir bauen dieses Shuttle, um zum Beispiel kommerziellen Satellitentransport zu betreiben. Das heißt, dieses System Shuttle sollte sich eigentlich über die kommerzielle Schiene selbst tragen finanziell. Man hat dann eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die dann also verschiedene Shuttle-Möglichkeiten auslotete, technischer Möglichkeiten. Und es gab also eine Phase, in der also die Konzepte überarbeitet wurden. Und man kam dann sehr schnell auf ein Gerät, was also Deltaflügel haben sollte, eine möglichst große Nutzlast fliegen sollte, möglicherweise sogar 20 Leute transportieren sollte. Und es war doch zum Teil, war man in einer Zeit, wo man Utopien aufgebaut hat. Man stellte sich sehr schnell heraus, dass das also gar nicht finanziell zu stemmen war. Und da kam dann eben...
Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn es finanziell zu stemmen gewesen wäre, dann nur unter denselben Entbehrungen, die dieses ganze Apollo-Programm mit sich gebracht hat.
Genau, denn selbst schon während des Apollo-Programms wurden ja die Kosten schon langsam zurückgefahren. Also 1966 war das Apollo-Programm schon nicht mehr so finanziert wie die Jahre davor. Und dann kam aber jetzt, sagen wir mal, als Glücksfall dazu, dass also auch das Militär, also die US-Luftwaffe, sich für so ein System interessierte. Denn in der Zeit war die Zeit der großen Spionagesatelliten. Man muss ja unbedingt wissen, was tut sich in bei unserem Erzfeind. Und dann hat sich also die Luftwaffe damit eingeklinkt. Und das hat natürlich insgesamt das Shuttle gegenüber der Regierung, sagen wir mal, ein größeres Gewicht gegeben. Die NASA, aber die Konzepte, die sich trotzdem daraus entwickelten, waren zum Teil nicht zu finanzieren. Das war einfach nicht, man ging auch von ganz unterschiedlichen Ansätzen aus. Man hatte mal vor, man dachte, wenn wir bauen dieses System, wir bauen 5 Shuttle und diese Shuttle können 60 Mal im Jahr starten. Und dann haben wir also kommerzielle Payloads da drin, Satelliten, und das läuft alles bestens. Und man merkte schon sehr schnell, nachdem dann eine Entscheidung getroffen worden war, hat man dann also doch sich beschieden, indem man sagte, wir bauen ein Shuttle, was rund 20 bis 24 Tonnen Nutzlast tragen kann, in den nahen Weltraum, so zwischen 350 und 650 Kilometern.
Was eine Menge ist.
Was eine Menge ist, das hat es bis damals noch nicht gegeben. Mhm. Also, und aber man glaubte eben gerade, man glaubte aber so viel haben zu müssen, so viel Nutzlast, um eben diese großen Satelliten, die in der Zeit konzipiert worden sind, auch gebaut worden sind, auch von der Luftwaffe und vom Militär, dass man die auch transportieren konnte. Und man hatte eben dann auch die Idee, diese Satelliten nicht nur nach oben zu bringen, sie dann auszusetzen und in die entsprechende Umlaufbahn zu bringen, sondern sie möglicherweise auch reparieren zu können. Wir sind ja in der Zeit damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wo auf diesen Spionagesatelliten zum Beispiel gefilmt wurde, noch mit richtigen Filmen. Das heißt, wenn die Filme voll waren, war der Satellit nutzlos.
Muss man also wieder austauschen.
Man musste austauschen. Mhm. Und das machte eben auch für die Militärs den Shuttle sehr interessant. Man hatte auch die Idee, wenn mal so ein Satellit irgendwie mal kaputt geht, könnte man vielleicht hochgehen, ihn einfangen, reparieren. Und dann kam man eben dazu, dass eben 1972 dann die Firma Boeing anfing, diesen Shuttle zu bauen. 1979 wurde er dann ausgeliefert an die NASA und 1981 gab es dann den ersten Flug. Und dieser erste Flug war was ganz Besonderes, denn es war das erste Mal, dass ein System, was ein Experimentalsystem war, ein Experimentalraumfahrzeug, gleich beim ersten Flug bemannt flog. Hm. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Das heißt, man ist also das Risiko eingegangen, erster Flug, Leute rein, die sind gleich geflogen.
Hätte man das überhaupt unbemannt starten können?
Damals nicht. Damals war der Shuttle nicht dazu ausgelegt, ihn automatisch fliegen zu können, also unbemannt fliegen zu können. Mhm. Später, sehr viel später, hatte man mal die Idee, den Shuttle auch unbemannt fliegen zu können. Es gab da auch mal ein entsprechendes Experiment, aber es ist nie dazu gekommen, dass man den Shuttle also hat unbemannt fliegen lassen.
Da war dann die Astronautengewerkschaft dagegen.
Da war die Astronautengewerkschaft dagegen, ja.
Naja, ich meine, das ist natürlich auch immer so ein bisschen Teil des Zaubers, ne? Man würde man jetzt so, gerade wenn ich mir so die USA mal vorstelle mit ihrer mit ihrem leichten Hang zur Heldenverehrung, nicht? Wenn dann auf einmal die Dinger ohne Menschen gehen, wen soll man denn da jetzt noch umarmen? Das ist natürlich auch etwas, was der ganzen Raumfahrt auch immer so ein bisschen Seele gegeben hat, nicht? Dass es da so mit realen Menschen auch zu tun hat und dass der Mensch selbst halt auch irgendwo hinkommt.
Ne? Natürlich, das ist richtig.
Ja. Na gut, die Zeit hat sich da so ein bisschen geändert. Ja. Ich denke, der Trend einerseits die Digitalisierung und die Datenübertragung ist weit fortgeschritten. Auf einmal musste man keine Filme mehr tauschen. Und wenn ich das richtig sehe, hat sich dann auch relativ schnell dieser Hang zu Großsatelliten eigentlich wieder zurückentwickelt, weil man gesehen hat, das ist ja eigentlich viel günstiger und man hat weniger Verlust im Falle eines irgendwie gearteten Unfalls. Nicht wahr? Wenn man einfach einen kleinen Satelliten verliert, als wenn man gleich so ein Monsterteil, wo man dann wieder 10 Jahre bauen muss, um die nächste Variante hochzubringen, so dass eigentlich der Shuttle so ein bisschen überdimensioniert erscheint.
Das war eher eine Zeit lang. Ich glaube, wir müssen nochmal da vielleicht, was du gerade gesagt hast, da nochmal ein bisschen zurückgehen. Von 81, nachdem man also dann 4 Erprobungsflüge gemacht hat, lief es eigentlich sehr gut bis 1985. Es waren also, ich glaube, über 20 Flüge, die gemacht worden sind in der Zeit. Man hatte viel zu tun, man hat Satelliten transportiert, sowohl kommerziell wie auch institutionelle, also die von NASA und gebaut worden sind. dann hat man in 85 es sogar geschafft, 9 Shuttle im Jahr zu starten. Und das war eine Menge. Das lief gut. Nur dann kam das Problem, dann kam 86, Februar 86, die große Katastrophe mit Challenger. Und das ist eben der Grund auch, warum da nach dieser Katastrophe, wo wir ja sicherlich gleich nochmal vielleicht drauf kommen, danach hat sich das ganze Einsatzspektrum auch des Shuttles geändert. Man ging nicht mehr auf die kommerzielle Nutzung, sondern in der Zwischenzeit hatten sich ja auch die Wegwerfraketen in Anführungszeichen entwickelt. Ariane ist groß gekommen, die Russen, später dann auch die Chinesen. Das heißt, man flog die Satelliten kommerziell jetzt auf den Wegwerfraketen. Weil es einfach billiger war. Und man hatte ja auch eigentlich mal gedacht, dass man die große Shuttle-Ladebucht bei jedem Flug wirklich vollpacken konnte mit kommerziellen, vielleicht 2, 3 Satelliten sogar gleichzeitig mitnehmen können. Aber die kamen ja nicht so schnell nach. Ne? Das heißt, und nur ein Shuttle zu fliegen mit einem Satelliten drin, kommerziell, das hätte sich nicht gelohnt.
Ja.
Das hätte die Sache auch nicht finanziell getragen. Ja, dann kam der große Knall mit Challenger. Und Challenger gestartet. Es war Januar, ich glaube im Januar ist gestartet. Ja, es war kalt in Florida zu der Zeit, schon sehr lange, 3, 4 Wochen. Und jetzt kommen so ein paar Dinge, die auch so einen Blick auf die NASA, wie sie sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und auch die Firmen, die also zum Beispiel auch das System bestand ja eben aus dem Orbiter, aus dem großen Tank und aus den beiden Feststoffraketen. Und die Firma, die eben die Feststoffraketen baute, Thiokol, die haben die NASA gewarnt, zu dem Zeitpunkt den Shuttle zu starten, Challenger. Denn diese Feststoffraketen bestehen aus mehreren Teilen und die sind verbunden durch überdimensionierte große O-Ringe, die also die Treibstoffsektionen untereinander abdichten. Und bei Thiokol hatte schon im Vorfeld, als bekannt war, wann der Starttermin von Challenger sein sollte, hat ein Techniker von Thiokol gewarnt und hat gesagt, er würde Challenger zu diesem Zeitpunkt nicht fliegen, es sei zu kalt. Und diese O-Ringe, diese Dichtungsringe, würden nur bis knapp über 0 Grad wirklich dicht sein.
Wie kalt war es denn dann?
Es war so, dass auf dem Startgerüst am Tag, bevor gestartet wird, Eiszapfen waren. Es waren also +3, +4 Grad.
Mhm.
Aber das ist vielleicht das, was auch die NASA damals übersehen hat oder unter gewissem Druck stand. Man wollte also möglichst viel starten und die Startrate ging immer mehr, auch in den Jahren, vor das Sicherheitsrisiko und vor das Sicherheitsinteresse. Und man hatte auch in den vorherigen Flügen schon bis zu dem Zeitpunkt immer mal wieder Probleme gehabt, auch mit den Dichtungsringen. Man hat nicht drauf gehört. Das Management, das NASA-Management, und das muss man sagen, das war der Fehler des NASA-Management, hat Challenger gestartet mit dem schlimmen Ergebnis, dass Challenger nach 70 Sekunden in der Luft auseinandergebrochen ist, explodiert ist, weil eben ein Dichtungsring, ein O-Ring am rechten Booster undicht wurde, heiße Gase austraten, auf die Befestigung der Feststoffrakete an dem Tank trafen und dort quasi ein Loch eingebrannt haben. Und dann ist das Ganze explodiert. Und damit war es erstmal Schluss mit dem Shuttle-Programm.
Bringt mich dazu, kurz auf die dritte Ausgabe von Raumzeit hinzuweisen, wo ich in Lampolshausen war und ein schönes Gespräch hatte über diese Raketenantriebe selbst, wo auch die ganze Kraft, die in so einer Feststoffrakete im Gespräch ganz gut rüberkam. Wer das noch nicht gehört hat, sollte da vielleicht auch nochmal reinhören. Was passiert ist, ist klar, das Ding ist dann explodiert. Und ja, ist alles war alles ein ganz großes Problem. Alle Astronauten sind gestorben und ja, ein Riesendesaster, gar nicht mal nur für Space Shuttle-Missionen, sondern auch eben für alle anderen Missionen. Das hält ja dann diesen ganzen Betrieb eigentlich auf.
Natürlich.
Ne?
Und es war in der Hinsicht auch noch, also doch sehr, auch sehr schlimm für uns selbst, für die deutschen Wissenschaftler, für die deutsche Raumfahrt-Community, denn es war Challenger. Und mit Challenger sind wir 1985 noch geflogen auf die Eins. Und deswegen betrifft das einen natürlich noch wesentlich mehr.
Jetzt emotional oder hat es auch technische Gründe?
Nein, so, sicher nein. Emotional. Ja. Ich meine, man baut ja auch zu, man kann sagen, was man will. Wer so ein System mal gesehen hat, aus der Nähe, nicht nur im Fernsehen oder so, und sieht diesen 50 Meter hohen Koloss, dieses System da, ich meine, der Mund geht nicht mehr zu. Also es ist wirklich wahr. Es ist, man kann da schon eine emotionale Bindung aufbauen zu so einem System. Zu einer Maschine ist zwar vielleicht etwas lustig, aber wenn man die Leute dann selbst mal trifft, und ich habe häufig Leute getroffen während meiner Aufenthalte drüben, die mit dem Space Shuttle eben zu tun haben, die stehen alle voll hinter ihrem System. Und die waren alle mit Herzblut dabei. Also ich glaube, man kann wirklich auch, wie man zu einem Auto auch so eine Emotionalität aufbauen kann, kann man das auch zu so einem System.
Ja, ja, gar kein Zweifel. Da muss man sich nur anschauen, wie Käferfans so drauf sind. Da kann man das schnell hochrechnen auf so eine Raumfähre.
Ja.
Das bringt uns vielleicht mal auch so ein bisschen mehr nochmal so zur Technik selber. Also was macht den Shuttle eigentlich aus? Was mir eben auch gerade als erstes nochmal so durch den Kopf ging, waren denn, also es gab ja nicht nur ein Space Shuttle, sondern es gab mehrere. Insgesamt gab es
fünf.
Mhm. Und waren die denn identisch? Also waren das dieselben oder haben die sich noch unterschieden?
Die haben sich in gewisser Hinsicht unterschieden. Und zwar ich bin ja immer noch der Meinung, das ist auch die Meinung vieler anderer, die sagen, diese fünf Shuttle sind eigentlich alles Unikate. Man ist ja eigentlich nie in eine richtige Serie reingekommen. Und deswegen gab es auch Unterschiede in den einzelnen Shuttlen. Discovery war zum Beispiel schwerer als alle anderen. Mhm. Also 3 bis 4 Tonnen. Dann gab es zwei Shuttle, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welche es waren. Die hatten, damals hatte man ja auch gedacht, dass man, wenn zum Beispiel ein Satellit, wenn eine Stufe versagte des Satelliten, der ihn auf die richtige Bahn bringen könnte, dass man also so eine Stufe mit dem Shuttle hochbringt und quasi den Satelliten neu ausrüstet mit dieser Stufe, so dass er dann wieder auf die richtige Bahn angehoben werden kann. Deswegen gab es bei zwei Shuttlen in der Shuttle-Ladebucht Vorrichtungen, wo man so eine Centaur, eine vollgetankte Centaur-Oberstufe unterbringen konnte.
Mhm.
Das war was.
Das kam aber nie zum Einsatz.
Kam nie zum Einsatz, ja. Ist nie zum Einsatz gekommen. Dann gab es dann in den späteren Zeiten, gab es zwei Shuttle. Die Shuttle haben ja nur eine begrenzte Aufenthaltsdauer an der Raumstation normalerweise. Die Shuttle versorgen sich ja selbst, sind ja autark, das heißt, sie haben ihre eigene Energieversorgung, sie nehmen ihr eigenes Wasser mit, ihren eigenen Sauerstoff. Das heißt, es sind also auch eigentlich kleine Raumschiffe. So war es ja früher auch, als es die Raumstation noch nicht gab. Aber dann im Zusammenhang mit der Raumstation hat man zum Beispiel zwei Shuttle ausgerüstet mit einem sogenannten Space Station to Shuttle Power Transformation System. Transfer System. Also ein System, wo man quasi das Space Shuttle an die Stromversorgung der Raumstation anschließen konnte.
Wer hat an wen geladen?
Die Raumstation hat dem Shuttle den Strom geliefert.
Ah.
Denn die Raumstation hat ja ihre Solarpanel hatte genug Energie gehabt und auch eben Strommöglichkeiten, um den Shuttle noch mit zu versorgen.
Warum hat man das gemacht, um die Aufenthaltsdauer zu verlängern?
Dann bis zu 30 Tagen hätte man dann also gut oben bleiben können auch. Ne? Hat dann ja natürlich immer noch auch was damit zu tun, die System, die Ressourcen des Shuttles sind ja sind ja begrenzt. Man hatte die Brennstoffzellen, jede Shuttle hat also drei Brennstoffzellen, Wasserstoff, Sauerstoff, Brennstoffzellen, also die ganz normalen, die also heute auch zum Beispiel auf U-Booten eingesetzt werden. Die hatten die schon sehr früh, sehr zuverlässig, bei denen über Wasserstoff und Sauerstoff, also Strom erzeugt wird über so genau, ich bin nicht da der Riesentechniker, jedenfalls die Stromerzeugung über diese Brennstoffzelle, und die liefert wiederum dann noch als Endprodukt Wasser. Es kommt dabei Wasser raus.
Das ist quasi das Abgas.
Das Abgas und das waren immerhin 10 Liter pro Stunde. Und so haben die also ihren Wasservorrat auch ergänzt immer, aber sie waren auch durchaus in der Lage, im Gegenzug Strom für Wasser der Raumstation auch noch zusätzliches Wasser zu liefern.
Eigentlich optimal, ne?
Optimal, für den Einsatz. Ja.
Was, vielleicht nochmal so kurz zum Aufbau,
ja, okay,
dass man das so ein bisschen klarer noch im Kopf hat. Also wir haben es ja schon angedeutet, es gibt den Hauptteil, also die eigentliche Fähre oder der Transporter, wie auch man immer das Ding jetzt nennen möchte, kennt man ja, Deltaflügel, also so diese spitz zulaufenden Flügel, mit denen man auch wieder landen konnte, die also auch Aerodynamik hatten, die man ja eigentlich so im Weltall so nicht braucht. Eine riesige Ladeklappe für die Nutzlast und davor so ein kleines Cockpit oder so klein, ja, so ist es wahrscheinlich gar nicht, ne? Gut, wie viele Astronauten konnten letztlich in Shuttles?
Also man hatte, es gab einen Flug sogar, wo acht Astronauten untergebracht waren. Normalerweise ist es so, dass vorne der vordere Teil vor der Ladebucht, also vor dem Hauptteil, besteht aus dem sogenannten Flugdeck. Dort sitzt vorne der Pilot und der Kommandant. Dann dahinter noch eine Reihe, da sitzen dann noch zwei Astronauten. Und dann gibt es versetzt unten das sogenannte Mitdeck, das Mitteldeck. Und dort sind die anderen Sitze aufgebaut. Dort sitzen also noch drei, maximal auch vier Astronauten während des Starts und der Landung.
Also und 7 oder 8.
7 oder 8, aber normalerweise ist man mit sieben Astronauten geflogen. Das war also, ist die Standardbesatzung. Man hat dann, wenn der Shuttle oben war im Orbit, hat man dann eben sofort schnell die Ladebucht geöffnet. Das musste man, denn der Shuttle, dadurch, dass er ja seine eigene Energie erzeugt, seine eigene Lebensumgebung schafft, entsteht Wärme, und diese Wärme muss abgeführt werden. Und mit geschlossenen Ladeklappen geht das nicht, mit der Ladebucht. Deswegen, sobald der Shuttle oben ist nach dem Start und seinen Orbit erreicht hat, den er dann nachher auch braucht, um an die ISS anzudocken, oder früher eben sein Orbit, um eben seine Wissenschaft zu machen oder das, was er vorhatte, muss sofort werden die Ladeluken aufgeklappt. Und auf den Innenseiten der Ladeluke sind Radiatoren. Das sind also Radiatoren, sind Wärmetausch, wo also das Warme nach außen geht und abgeführt wird an den Weltraum.
Weil nur es ja dann keine Konvektion gibt.
Keine Konvektion, das ist alles.
Die Wärme geht nicht einfach so nach oben.
Nein.
Es gibt kein oben.
Und das war also ein Abbruchsszenario. Wenn die Ladeklappen aus irgendeinem Grund sich hätten nicht öffnen lassen, das ist ja auch eine Mechanik, hätte die Mission abgebrochen werden müssen.
Muss man gleich wieder landen.
Muss man gleich wieder landen.
Weil sonst wäre das Ding einfach erhitzt.
Erhitzt und wäre irgendwann ausgefallen, die Systeme, ganz klar. Gut, dann haben wir also das Mitdeck, das Mitteldeck. Und von da ab, da haben wir dann auch nochmal eine Luftschleuse. Denn der Shuttle war ja auch so ausgelegt, und da kommen wir dann auch wieder zu Space Lab, dass man einen Tunnel hatte, also eine Luftschleuse, aus der man über einen Tunnel in das Space Lab konnte.
Also beziehungsweise generell erstmal in diesen Nutzlastbereich.
In diesen Nutzlastbereich konnte, und zwar eben unter Druckverhältnissen, unter normalen Druckverhältnissen. Das heißt, man konnte, diese Luftschleuse war also da. Dann hatte man auch noch die Möglichkeit, in dem Mitteldeck zu schlafen. Man hatte also dort Schlafmöglichkeiten. Man hatte eine Toilette, also Hygieneeinrichtung, wo man sich eben auch waschen konnte, ein bisschen sich sauber machen konnte, und eben auch Toilette braucht man, ist ganz klar. War ja immer, ist ja witzigerweise in den Medien immer auch ein Thema gewesen,
ja,
in der Zeit des
Shuttles. Ich traue mich
schon
gar nicht zu fragen.
Ja. Und man hatte also auch im sogenannten Mitteldeck auch noch viele so Einbauschränke, wo man also auch durchaus Experimente mitnehmen könnte. Also die in der Größe, die dort reinging. Und die Astronauten waren auch gleichzeitig immer die auch die Experimente mit durchführten. Gut, dann gehen wir weiter hinten, Antrieb des Shuttles. Hauptantrieb, drei große
Ist denn eigentlich in dieser Ladeluke irgendwas Besonderes oder ist es einfach nur leer? Also ich meine, ist das so.
Nein, es sind eine ganze Menge, ist natürlich eine ganze Menge an Anbringungsmöglichkeiten da, um verschiedene Nutzlasten dort zu befestigen. Und außerdem, was natürlich auch noch sehr gut war oder was von Anfang an ja auch eingeplant war, der Shuttle besitzt auch einen Roboterarm. Das ist ein 15 Meter langes Gebilde, was also auf der einen Seite des Shuttles bei geschlossenen in der Ladebucht an der Seite angeklemmt ist. Und sobald die Ladebucht auf ist, kann man mit dem Shuttle, und das ist das Gute eben, kann man eben Nutzlast zum Beispiel greifen, sie irgendwo hin transferieren an die ISS oder aber auch allein nur um zum Beispiel einen Satelliten, der nicht direkt aus der Ladebucht startet, dass man den also zum Beispiel raussetzt. Oder auch, es gab auch Systeme, die für eine Zeit lang aus der Shuttle-Ladebucht ausgesetzt wurden, dann ihre eigene Sache machten. Das heißt, dort dann unabhängig von der Störung durch Restbeschleunigung, die in so einem Shuttle herrschen, da wird gelaufen, da sind Maschinen. Ja. Wenn man also Experimente haben will, die also nur eine ganz geringe Störbeschleunigung benötigen, um zum Beispiel Wachstumsvorgänge in Zellen und Pflanzen zu untersuchen. Da benutzt man dann eben autonome Paletten, die man aussetzen kann mit einer eigenen Versorgung über Batterien und die dann entweder Wochen oder es gab ja eins, LDEF, Long Duration Experimental Facility, die war ja fast über 2 Jahre im All, die dann nachher wieder eingefangen worden ist.
Von der nachfolgenden Mission.
Dann wieder. Ne? Ah. Also, mit dem Kran. Mit dem Kran, mit diesem Roboterarm. Mhm. Und dieser Roboterarm bekam dann ja gerade auch in der Verbindung mit dem Aufbau der ISS überhaupt seine Riesenaufgabe. Denn ohne das wäre es gar nicht gegangen. Denn alle Teile der Raumstation, alle Infrastrukturteile, auch die Module, die dort oben zusammengesteckt sind, haben ja keine eigenen Antriebe. Das heißt, man musste sie also erstmal aus der Ladebucht des Shuttles heben. Dann auch, Raumstation war ja auch schon mal, glaube ich, ein Raum.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen.
Also die Raumstation hatte ja auch ein Roboterarmsystem. So dass also dieser Roboter von der Raumstation zusammen mit dem Roboterarm des Shuttles sehr stark interagierte. Das heißt, der eine nahm das Ding aus der Ladebucht
und sagte, hier fang.
zwar nicht so, aber fast, also wirklich. Dann hat eben der Roboterarm von der Raumstation die Sachen übernommen und dann eben an die entsprechende
amerikanische und kanadische Technologie sozusagen Hand in Hand.
Ja, das ist also, die Roboter, da haben also die Kanadier, das ist ihr Anteil an der Raumstation in Kanada. Und der sogenannte, wird ja auch genannt, Canadarm, ist schon eine Riesensache. Und ja, auch durchweg fehlerlos arbeitet das Ding dort oben. Ne? Mhm. Also es ist wirklich toll. Ja, wie gesagt, an sich war die Ladebucht leer. Das war ja auch das Gute. Man konnte also die vier Meter Durchmesser, die also diese Röhre, also diese Halbzylinder hatte, konnte man voll ausnutzen.
Und wie lang?
Ja, ungefähr 16 Meter. Mhm. Und 18. 2 Meter länger. Ich glaube 18 Meter, also um die 18 Meter. Und da konnte man eben, wie konnte man voll ausnutzen? Entweder mit Modulen, mit Paletten, mit Satelliten. Man hat aber auch zum Beispiel auf bestimmten Paletten, die also auch zum Teil fest eingebaut wurden, auch wenn Missionen waren, die nicht unbedingt was die wissenschaftliche Art waren, hat man sogenannte Getaway-Special, also Kanister gehabt. Die hatten eine eigene Versorgung, Stromversorgung. Dort konnte man Experimente unterbringen, die autonom abliefen. Und das war so eine Piggyback, so eine Nutzlast nebenbei. Also, dass man das also auch immer ein bisschen mit verquicken konnte, Wissenschaft und auch.
So zum Füllen.
Zum Füllen.
Genau. Hauptsache voll.
Ja. Ja, das Ding, der Shuttle hat ja einen eigenen Antrieb. Im Gegensatz zum Beispiel zu Buran.
Ja.
Buran war ja diese Entwicklung der Russen.
Die ganz genauso aussah. Genauso, wenn man,
als wir das erste Mal Bilder gesehen haben, haben gesagt, die können ja wirklich gut abkupfern. Ne? Aber Buran war eben doch anders als der Space Shuttle. Da kann man vielleicht nachher nochmal kurz sagen. Space Shuttle hatte einen eigenen Antrieb. Hatte hinten drei große Haupttriebwerke, die über den großen Tank, der mit Wasserstoff und Sauerstoff gefüllt wird, angetrieben wurden. Es gab ja den ET External Tank, den sehr großen. Also diese drei Haupttriebwerke, die wurden über diesen großen Tank gespeist. Und dann gab es noch zwei Triebwerke direkt daneben, auch hinten oberhalb der drei Triebwerksaustritte. Das waren die sogenannten OMS, Orbital Maneuvering Systems. Also das waren Orbiter, das waren Triebwerke, die man im Weltraum nutzte. Zum Beispiel um größere Lageänderungen zu machen des Shuttles, aber wichtig waren sie vor allen Dingen auch vor dem Wiedereintritt. Und dann hatte man noch eine Unmenge über 40 an Lageregelungstriebwerken. Das sind kleine Triebwerke, die waren also sowohl vorne in der Nase untergebracht, in der Nasenkappe des Shuttles, wie auch hinten. Und die dienten also zum großen Teil, um Lageregelungen, kleine Lageregelungen des Shuttles zu machen. Also zum Beispiel auch, wenn der Shuttle sich dreht um die Achse oder sich mal, was dann auch beim Wiedereintritt vorkommt. Dazu braucht man dann diese Reaction Control Systems, also diese kleinen Lageregelungsdüsen.
Das dürfte insbesondere beim Zusammenbauen der ISS ganz hilfreich gewesen sein.
Nein. Da waren die nicht wichtig. Die waren vorher beim Andocken noch wichtig, aber der Shuttle war ja nachher fest angekoppelt an der Raumstation. Die haben also da keine.
Auch beim keine, Zusammenbau
der Raumstation.
Ja. Ich muss ja erstmal da ein erstes Modul irgendwo
angelegt
werden.
Ja, klar, am Anfang war ja der russische Teil oben, das FGB, das war ja der.
Der ist von den Russen auch gestartet
worden. Mit der Proton. Das war ja dann der Teil, der also die Raumstation auch bis heute noch, immer noch, wo also auch Steuerungsdüsen sind. Also die haben das System schon damals auch in ihrem Orbit und in ihrer Lage gehalten.
Okay.
Möglicherweise, ich muss sagen, das weiß ich nicht so hundertprozentig. Es mag sein, dass ganz am Anfang auch noch diese kleinen Düsen noch mitgeholfen haben. Aber nachher nicht mehr, denn der Shuttle war fest angekoppelt an die Raumstation und hat eigentlich alles das mitgemacht.
Okay, also die ganze Lageregelung ist eher dazu da, damit das Ding auch wieder zurückkehren kann.
Genau.
Was ja auch eine der Besonderheiten überhaupt des Space Shuttles ist. Es gibt ja nicht so viel, was überhaupt zurückkehren kann. Nee.
Also das war dann eben, das ist also so im Groben und Ganzen der Shuttle-Aufbau. Er hatte eben auch natürlich ein Fahrwerk und aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner einzigartigen Fähigkeiten eben Wiedereintritt zu machen, hat er natürlich auch eine besondere Oberfläche, der Shuttle.
Weil er hitzeresistent sein muss.
Mhm. Und er hatte eben dann, sollen wir gleich hier auch darauf eingehen?
Ja, warum nicht?
Er hat also sein gesamter Bauch unten drunter, also wenn man von unten auf den Shuttle guckt, ist ja voll mit Hitzeschutzkacheln. Das waren früher mal über 30.000, aber das hat man dann in der Entwicklung auch, das ist auch so eine Entwicklung. Die Shuttle flogen schon und trotzdem hat man in der Probung hat man dann noch die Kacheln weiterentwickelt. Das heißt, am Anfang klebten die nicht richtig. Die Hitzeschutzkacheln. Und dann passierte es, dass also nach so einem Erprobungsflug da gut, dass das nicht ganz hoch ging, dass dann bis zu 100 Kacheln abgefallen waren, als man hinterher guckte. Und man hat dann eben einen anderen Klebstoff gefunden. Aber es ist eben so, beim Wiedereintritt erfährt der Shuttle ja unterschiedliche Temperaturen. Das heißt, die Hitzeschutzkacheln, die unterm am Bauch des Shuttles waren, das war also auch der größte Anteil, das waren Kacheln, die waren so ungefähr 12 Zentimeter im Durchmesser, so 6 Zentimeter stark. Die bestanden aus Siliziumdioxid, aber nur knapp 10%, und alles andere war Luft. Und auf der Seite, die nach außen zeigte, war eine dunkle, feste Schicht, das war, nennt sich Borsilikat. Und ich habe selbst mal, das ist das Tolle, diese Kacheln kann man erhitzen, die nehmen also die Hitze auf und geben sie nicht weiter, also bis zu bis 1200, 1300 Grad Celsius. Diese Temperaturen bekommt also die Unterseite und die Nasenkappe vorne und die Flügelvorderkanten jeweils kriegen sogar bis 1600 Grad beim Wiedereintritt, kurzzeitig, über ein paar Minuten. Ich habe mal, das machen dann immer, wenn man bei der NASA ist und sich solche Kacheln mal da in der im OPF, in der Orbital Processing Facility, das heißt da, wo die Orbiter nach dem Start und auch vor dem Start vorbereitet werden, bevor sie dann nachher in das VAB, in das Vertical Assessment Building, also in dieses Riesengebilde, was damals für die Saturn gebaut worden ist, wenn die also überführt werden, da machen die gerne so mit dem Schweißbrenner und halten dann mal auf so eine Kachel drauf, die wird weiß glühend und die kann man in die Hand nehmen. Hinterher.
Während sie noch so heiß ist.
Ja.
Kann man sie in die Hand nehmen.
Diese Kacheln haben die, weil sehr viel Luft ist.
Von der Rückseite in die Hand nehmen oder
so. Man kann sie so in die Hand nehmen, denn nehmen die Hitze auf und geben sie nicht weiter. Das heißt, die Wärme wird in dieser Kachel gespeichert und kommt nicht raus.
Ah.
Ist also wer das entwickelt hat, finde ich unheimlich toll. Jedenfalls das klappt so.
Und also es ist kein Hitzeabweisung, sondern es ist eigentlich mehr so ein Hitzeverschlucker.
Hitzeverschlucker, ja, richtig. Es ist ein Hitzeverschlucker.
Krass. Das heißt, beim Wiedereintritt, in dem Moment, wo eben die Atmosphäre dichter wird und das Shuttle doch mit einer enormen Geschwindigkeit da gen Erde segelt, durch die Reibung mit der Atmosphäre wird es halt heiß.
Ja.
Und diese Hitze verschwindet geradezu in dieser Außenhaut.
In diesen Kacheln, ja.
Und so kann dann diese kritische Phase, weiß nicht, wie lange dauert das,
Ja, 8 Minuten sowas. Ja. Ja, man geht also ziemlich steil in die Atmosphäre rein. Das heißt, da wird dann auch noch alles über, wird alles automatisch. Da haben die Astronauten keinen Einfluss drauf. Die sind natürlich vor dem Wiedereintritt, gehen die in ihre Druckanzüge rein, die sie nutzen. Ist ja nicht so, dass sie da so wie in einem Verkehrsflugzeug drin sitzen, sondern haben spezielle Anzüge für, gerade für diesen Fall, für Start und für Landung.
Mhm.
Und Druckanzüge haben auch nach Challenger hinten ein Fallschirm drauf und ein Überlebens Pack, wo sogar ein kleines Schlauchboot drin ist. Das war vor Challenger nicht der Fall. Also es gab keine großen Sicherheitseinrichtungen für die.
Hätte das denn bei der Challenger Katastrophe geholfen?
Gar nicht, überhaupt nicht. Da hätte es nicht geholfen.
Keine Chance.
Nein. Und es hätte auch nicht geholfen. Gut, bei der Challenger, das war 70 Sekunden. Das ging so schnell. Und auch bei der Columbia konnte man auch nicht verhindern. Denn dieser Fehler, der auftrat, eben, dass beim Start Schaumstoff des Außentanks abgeplatzt war und diese Flügelvorderkante getroffen hat, obwohl die durch ein Material, das nennt sich Kohlefaserverstärkte Kohlenstoff, das RCC Carbon, das sind also die eigentlich besonders fest und eigentlich solche Unfälle vermeiden sollten, aber man war damals noch nie, hat das nicht geglaubt, dass sowas passiert und deswegen hat man dem auch keine große Bedeutung beigemessen, dass da eben in diese Flügelvorderkante ein Loch reingehauen hat.
Und also sind jetzt bei der zweiten Katastrophe der Columbia, die ja auseinandergebrochen ist beim Wiedereintritt. Also der Grund war, beim Start ist Schaumstoff.
Schaumstoff vom großen Tank.
Schaumstoff klingt ja jetzt nicht gerade besonders bedrohlich.
Polyurethan ist das. Dieser große Tank, der ist mit Schaumstoff isoliert, weil er eben sehr kalt beim sehr kalten Sauerstoff und Wasserstoff minus 200 Grad in sich hat und um eben zu verhindern, dass also die Kälte abfließt, ist dieser Tank isoliert, Schaumstoff. Und wenn es nur eben eine undurchbrochene Hülle gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert. Aber Außen an diesem Tank sitzen natürlich auch Treibstoffleitungen. Das heißt, die Leitungen, wo also der Sauerstoff und der Wasserstoff zum Orbiter geleitet wird. Und die liegen außen, werden mit so Klammern Klammern drin festgehalten. Und die sind auch, müssen natürlich auch isoliert sein, weil über diese Metallklammern natürlich auch Wärmeverlustig geht. Und das kann man nicht maschinell machen, sondern es wird also wirklich noch diese, die werden also mit Schaum noch manuell, also mit Schaum versehen. Mhm. Und das war eben das Problem. Es ist also ein Stück abgeplatzt von der Isolierung aus dem Bereich der iPods. Das war wohl ein relativ großes Stück und hat also ein Loch in diese linke Vorderflügelkante gehauen. Man ist hochgekommen, kein Problem.
Aber das Schaum, also Schaumstoff impliziert für mich, ist weich.
Ja, aber nicht
das ist jetzt das falsche Bild, was ich gerade im Kopf habe. Oder ist die Beschleunigung?
Die Beschleunigung ist am Anfang so groß, dass auch Schaumstoff mit so einer Wucht auf die Geschwindigkeit ist noch nicht angepasst. Das heißt, der Schaumstoff ist noch
ruht in sich
und die Rakete ballert vorbei und dann passiert das. Das passiert nach ungefähr 60, 70 Sekunden ist das vorbei.
Und dann ist der Hitzeschild beschädigt worden?
Dann ist vorne die Flügelvorderkanten sind ja verstärkt mit diesem, was ich sagte, mit diesem Kohlefaser verstärkten Werkstoff. Ist sehr spröde und fest und soll eben auch gerade solche kleinen Dinge eigentlich fernhalten, dass es nicht kaputt geht. Und das hat aber eben dieses Loch da reingeschlagen. Das haben die bemerkt am Boden, haben dem aber keine große Bedeutung beigemessen. Und dann ist man dort hochgeflogen.
Wie haben die denn das bemerkt? Ist das einfach, dass der Start von Kameras so überwacht wird?
Das ist erst danach gekommen. Das war ja das Problem. Es ist jedenfalls bemerkt worden dass irgendwas abgeflogen ist und auf den Orbiter getroffen ist. Das hat man. Es gab ja damals schon Kameras auf den Startgerüsten. Ja. Die gab es schon. Ja. Also das hat man bemerkt, dass da was passiert ist. Aber man hat es eben nicht die Tragweite ermessen können, weil man war da damals noch nicht so weit, lustigerweise.
Und nur aus Schaden wird man klug.
Nur aus Schaden, ja, das hat sich dann gezeigt. Und dann ist eben dieses Schlimme passiert. Beim Wiedereintritt es wird ja erhitzt so bis 1600 Grad und es entsteht dann heißes Plasma. Wenn also dieser Shuttle durch die Atmosphäre eintritt und dieses heiße Plasma ist eben in dieses Loch eingedrungen und die Struktur im Inneren des Flügels ist Aluminium. Und das ist aufgeschmolzen. Und dadurch ist der linke Flügel desintegriert und dadurch wurde das gesamte System, Shuttle, instabil und ist auseinandergebrochen.
Okay, verstehe. Also der Hitzeschild selber war es gar nicht.
Es war
eher nur die eigentliche Kraftstruktur des Flügels wurde einfach an der entscheidenden Stelle eigentlich nur so punktuiert.
Aber nur eben, weil das Loch hat sich dann da wohl auch dann noch vergrößern können. Und dann ist also dieses heiße Plasma da eingedrungen. Und da sind natürlich, da ist ja, um den Shuttle natürlich auch möglichst leicht zu bauen, ist dort eine Aluminiumstruktur drin. Und
die hält die Temperatur nicht aus.
Ne? Und danach gab es dann, wie auch nach der ersten, haben wir zwar nicht drüber gesprochen, aber auch natürlich nach dem Challenger-Unfall hatten wir ja eine riesen Kommission, die also den Unfall untersucht hat. Und man hat damals ja auch dann dadurch Ergebnisse erzielt und den Shuttle auch verbessert. Man hat auch gemerkt, dass die Strukturen in der NASA zum Teil nicht so richtig miteinander funktionierten. Das heißt, es lief ja alles gut bis Challenger und so, dann hat man so ein bisschen Schlendrian, kann man fast sagen, ist so eingezogen. Und man hat vor allen Dingen immer sehr relativ wenig auf die Ingenieure gehört. Wenn es nicht ganz wesentliche Dinge waren, die also wirklich verhinderten, dass gestartet werden kann. Aber so kleine Dinge, die hat man dann auch in den Flügen bis 85, da ist dann was kaputt gegangen und dann hat man eben hinterher gesagt, okay, Analyse, Warum Analyse? Wir haben ja noch ein neues Teil, das gleiche neue Teil aus dem anderen Shuttle. Das nehmen wir daraus und packen das da wieder rein und hat überhaupt nicht sich wirklich intensiv darum gekümmert, warum ist das passiert. Mhm. Und es hat also immer Dinge gegeben. Und man muss sagen, glücklicherweise ist nicht mehr passiert. Insbesondere bis
aber immerhin so 130 Flüge.
Mit Atlantis sind es dann 135 Flüge.
Mhm. Das ist ja schon ganz ordentlich eigentlich.
Und eben nach dem Columbia-Unfall gab es ja wieder eine große Kommission. Und da hat man dann wiederum, es war wieder eine Zeit lang, es baut sich immer so auf, es läuft eine Zeit lang wunderschön und dann kommt der große Knall. Und nach Columbia hat man dann eben, was man gemacht hat, man hat den Tank überarbeitet, die Isolierung, die Schaumstoffisolierung, hat also andere Klammern gemacht, hat versucht, anders zu das zu beschäumen. Man hat vor allen Dingen, man hat überall jetzt auch auf das System Kameras gebaut, sowohl auf den Tank, auf den großen Außentank, auch auf die Feststoffraketen an den Seiten sogar, um den Startvorgang genau zu dokumentieren, um hinterher die Möglichkeit zu haben, zu reagieren, wenn der Shuttle um ist. Denn hoch kommt er meist. Nur was passiert mit dem Runterkommen? Ja. Und dann hat man zum Beispiel auch, dadurch, dass man die Erfahrung hatte, dass auch Hitzeschutzkacheln nach jedem Start auch beschädigt waren, hat man sogar nach Columbia ein Reparaturkit entwickelt. Sowieso wie beim Fahrrad hat man da eben so ein Reparaturkit für Kacheln. Die sind auch dann auf der Erde ausprobiert worden. Und die waren nach Columbia, nach Wiederaufnahme der Flüge in 2005 mit der Discovery, war so ein Reparaturkit immer an Bord.
Ist es auch mal verwendet worden?
Es ist nur im Falle eines Experimentes mal oben verwendet worden. Mhm. Es ist nicht. Nein, ich glaube,
weil keine Kacheln verloren gegangen sind, oder?
Ja, weil keine Kacheln verloren gegangen sind. Ne? Die konnten auch, man hat es aber immer dabei gehabt. Viel wichtiger war, dass man eine viel stärkere Kontrolle über den Hitzeschutzschild des Shuttles nach Columbia hatte als vorher. Man hat nämlich den Shuttle, bevor er erstmal, als wenn er oben ist, der Shuttle gestartet ist, dann oben im Orbit ist und dann erstmal autonom fliegt, hat man ihn erstmal mit seinem eigenen Roboterarm, der hat vorne ein System von Kameras bekommen.
Der Arm.
Ein Arm, der Roboterarm des Shuttles. Und dann haben die dort oben erstmal geguckt, mit ihrem eigenen Roboterarm, haben die erstmal ihre Flügel abgefahren, geguckt. Das geht über Laser, über X-Ray. Und man hat diese Daten dann runtergeschickt an die Ingenieure, an den Boden. Und die haben geguckt, ist irgendwas. Und dann nach ein, zwei Tagen kommt dann immer die Meldung auch, alles okay, prima. Aber man konnte natürlich nicht überall unten drunter gucken. So groß war der Shuttlearm nicht. Dann hat man ein neues Manöver eingeführt, das sogenannte RPM, Rendezvous Pitch Manöver. Das heißt, der Shuttle ist unter die Raumstation geflogen und hat dann einen Backflip, eine Rolle rückwärts, quasi um die Längsachse unter der Raumstation gemacht, in einer Entfernung von 300 Metern, hat also so langsam unter der Raumstation in gleicher Geschwindigkeit eine Rückwärtsrolle um die Längsachse gemacht. Und in der Zeit haben oben die Astronauten aus dem Fenster die Unterfläche des Shuttles fotografiert mit hochauflösenden Kameras und hat dann auch die Bilder zur Erde geschickt und die wurden dann unten auf dem Boden analysiert.
Jetzt reine optische Kameras, keine.
Das waren optische Kameras. Nein, das waren optische Kameras. Ne? Mhm. Und das haben die dann mit ihren Vergrößerungen, die Möglichkeiten, die Sekundärvergrößerung, alles, was die haben, dort unten hat man das dann überprüft und dann kriegte eben der Shuttle nachher das Go.
Verstehe, also der musste dann erstmal sozusagen unter den Scanner.
Genau.
Und dann wurde mal geguckt, ob er noch alle Kacheln im Schrank hat. Aber
das war also wirklich die große Erfahrung aus dem Columbia-Unfall und ich glaube, das hat sehr viel Sicherheit gegeben hinterher. Auch eine subjektive Sicherheit. Objektiv natürlich auch, wenn man weiß, okay, da ist was uns nicht unbedingt dort oben hält oder uns verhindert, wieder zurückzukommen.
Mhm.
Denn das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und da gab es ja dann auch, es sind ja auch Möglichkeiten entwickelt worden nach Columbia, dass man dann sagte, wir brauchen noch parallel zu dem Shuttle, der gerade startet, ein weiteres Shuttle, was in der Lage ist, innerhalb kurzer Zeit als Rettungsmission zu starten, um ein Shuttle, was aufgrund von defekten Kacheln, die einen Wiedereintritt unmöglich machen, abholen kann.
Oder zumindest den Wiedereintritt so als so gefährdet erscheinen lassen, dass man lieber erstmal die Astronauten holt und den Shuttle versucht selber.
Der Shuttle, den es gab keine Möglichkeit, es wäre dann eben, den würde man dann
entsorgen,
genau.
Keine also Möglichkeit, ihn zurückzuholen.
Nein, das die Möglichkeit ist mal überlegt worden, einen Shuttle mal automatisch durch.
Es hieß auch, die Astronauten können eh nicht eingreifen beim Rückflug.
Nein.
Könnte man den ja sozusagen auch ohne Astronauten landen. Oder die Landung dann selbst nicht?
Die Landung nicht. Das war ja, der Shuttle konnte nicht automatisch landen. Das heißt, ab einer bestimmten Entfernung, 20 Minuten vorher, bevor er gelandet wird, dann fliegt der Shuttle ja nicht mehr wie ein Raum, also dann ist er wieder Aerodynamik, fliegt er wie so ein Deltaflügler.
Und wird zum Flugzeug.
Zum Segelflugzeug. Ne? Hat ja keinen Antrieb mehr. Ja. Und hat dann eine Chance zu landen. Die haben sie auch immer genutzt. Also ich bin immer maßlos begeistert, wenn ich diese Shuttle-Landungen sehe. Und jeder, der mit einem normalen Verkehrsflugzeug mal landet und sieht, wie so ein Shuttle landet, ohne Antrieb, mit einer anderthalb Mal höheren Geschwindigkeit als ein normaler Verkehrsflieger landet, also mit über 340 Stundenkilometern setzt der auf. Und wie sicher die aufsetzen und wie butterweich das geht, also das sind schon die Astronauten, die haben schon eine fantastische Ausbildung. Und sind auch eben alles begnadete Flieger und fliegen auch alle gern von.
Ja. Ja. Ja, die Motivation der Astronauten, die kann man ja eh kaum in Frage stellen. Ich hatte ja hier auch vor einiger Zeit ein schönes Gespräch mit der Astronautin Cristoforetti aus dem neuen ESA-Team, der noch nicht geflogen ist, aber sozusagen von ihrer Ausbildung berichtet hat und auch so ihrer Vorbildung. Und das merkte man eigentlich in jeder Minute, wie da die Motivation geradezu aus allen Poren herausgekrochen kommt. Und kein Wunder, dass das Team dann auch in solchen Momenten immer in der Lage ist, Herr der Lage zu bleiben. So ist die Technik denn erlaubt.
Genau.
Jetzt können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Nutzung auch nochmal zurückkommen, was wir anfangs angesprochen haben. Also Shuttle war am Anfang, also das fand ich ja ganz interessant. Also die ursprüngliche Vision war tatsächlich so dieses Raumstation. Also eigentlich sind die Amerikaner nicht zu halten gewesen. Ja, so jetzt haben wir den Mond und dann haben sie nochmal ihre Science-Fiction-Bücher aufgeklappt und durchgelesen, was als nächstes kommt. Und dann stand da drin, Raumstation braucht man auch.
Genau.
Also wollen wir jetzt auch eine bauen und dann brauchen wir jetzt erstmal etwas, womit man das bauen kann. Und das war dann eigentlich das Shuttle.
Ja.
Große Ladeluke. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, dass man wirklich zu dem Zeitpunkt diesen Aspekt wissenschaftliche Forschung ausgeklammert hat. Oder also?
Nein.
Es war schon eigentlich mit angedacht, dass man da dann auch mal ein Labor reinbauen kann.
Ja, es war so. Ja, es war eben so, dass die Amerikaner, also das Post-Apollo-Programm, auch schon recht früh die Europäer gefragt haben, ob sie sich an diesem Programm beteiligen. Mhm. Und dann hat sich eben Europa entschieden, dieses sogenannte Sortie Lab, also dieses Labor beizustellen. Das heißt, das haben sie nicht nur beigestellt, sondern man hat, und die Amerikaner waren also da begeistert von. Denn das war auch für sie die Möglichkeit, Wissenschaft in großem Rahmen zu machen.
Mhm.
Es war dann eben so, dass Europa auch unter Führung Deutschlands, Erno war das damals, VW Fokker Erno dieses Space Lab entwickelt hat und an die Amerikaner verschenkt hat.
Verschenkt?
Zwei Space Labs sind an die Amerikaner geschenkt. Natürlich gegen Leistung. Das ist schon das, was man früher auch, was man später auch immer wieder gemacht hat. Dass man kein Cash zahlt, sondern
man leistet seinen Beitrag zur Mission.
Man leistet seinen Beitrag und bekommt was dafür.
Mhm.
Und Spacelab war eben so, Europa hat gebaut. Amerika hat den Betrieb übernommen. Mhm. Das, was dafür notwendig ist, um das Ding nach oben zu bringen.
So wie wir es jetzt zum Beispiel auch beim SOFIA-Teleskop ähnliche Kooperationen
genau,
haben.
Genau, sowas.
Und beziehungsweise auch bei ISS, auch ISS mit Columbus etc.
Ja, das ist die sogenannten Barter, diese immer Barter Agreements, wie sie heißen, dieser Tauschhandel.
Ja.
Also wirklich, man vermeidet überall in den großen Programmen auch, selbst auch in den großen ISS-Programmen, Cash zu zahlen, sondern eben
Weil Geld ist ja auch sehr flüchtig. So,
genau,
das,
genau.
Ja. Da vergehen 10 Jahre, hat man eine Wirtschaftskrise und dann ist das alles nichts mehr wert.
Ja. Also wie gesagt, dann hat man eben, Europa ist eigentlich sehr früh schon gefragt worden, ob sie mitmachen, haben dann Spacelab entwickelt. Und Spacelab ist lange geflogen, 1983 der erste Flug.
Also wer hat Spacelab konkret jetzt entwickelt?
Entwickelt hat es ein Konsortium unter deutscher Führung, europäisches Konsortium. Da waren die Italiener beschäftigt, die Holländer waren beschäftigt, Deutschen.
Es war kein ESA-Projekt.
Nein, es war schon ESRO, damals die Vorläufer.
Okay.
Die Vorläufer. Also es war schon ein europäischer Beitrag. Mhm. Ein europäischer Beitrag. Nur wir haben ihn nachher eben zweimal sehr national nutzen können. Mit der D1 und der D2-Mission. Wir sind ja nie dazu gekommen. Es war mal dann in der Planung mehrere Shuttle, also mehrere Space Lab Missionen zu machen. Vielleicht dann auch im europäischen Level. Sogenannte E-Missionen waren mal angedacht, europäische Space Lab Missionen. Aber das hat dann
Challenger-Katastrophe hat das dann unter anderem.
Ja, und dann. Und ich meine,
Es hätte auch so ein Space Lab E1 dann gegeben, zum Beispiel.
Hätte geben können, aber auch wir Deutsche waren ja so vermessen, ich war ja nun an beiden auch beteiligt. Wir hatten eigentlich gedacht, wir brauchen Kontinuität und man kann zwar einmal in 8 oder 10 Tagen kann man eine Menge an Experimenten machen, unterschiedlich, aber gerade bei Experimenten steht natürlich nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität, dass man also viele Versuche macht. Aber da hat der Geldgeber nachher auch nicht mehr mitgespielt, das war einfach zu teuer, wir konnten es uns nicht mehr leisten. Die D2 hat im Endeffekt 900 Millionen D-Mark gekostet. Das war eine stolze Summe zur damaligen Zeit. Wir haben aber eben auch sehr gute Ergebnisse gehabt, aber es ist eben nicht weitergegangen.
Ja.
Spacelab ist dann ja noch bis 1998 geflogen, auch immer in unterschiedlichen Missionen. Zu erwähnen ist eben 1983 die erste Spacelab-Mission, die dann quasi nur genutzt worden ist, um System Shuttle und System Spacelab zu testen. Aber es war ein First. Der erste ausländische Astronaut, der auf einem Shuttle mitgeflogen ist, war ein Deutscher, Ulf Merbold. FSLP, First Spacelab Mission.
Mhm.
Und der hat natürlich auch schon ein paar Experimente mit da oben gehabt. Und das war also schon was, das war schon was. Und dann sind ja eben bei D1 ist ja dann Fora Messerschmidt mitgeflogen und bei D2 dann eben Walter und Schlegel. Wobei dann ja Schlegel auch später dann noch die Möglichkeit hatte, auf der Raumstation Columbus mit nach oben zu bringen. Also dann, 98 war dann Schluss mit Spacelab und als letzte Mission war dann quasi, war dann Neurolab. Das war also eine wissenschaftliche Mission, die sich also mit medizinischen Experimenten dann beschäftigt. Aber es war eben auch natürlich einen gewissen Sinn hat es gemacht, denn ab 98 wurde die Raumstation aufgebaut und die Raumstation ist also dann die Nutzung, die wissenschaftliche Nutzung ist dann verstärkt immer mehr auf die ISS übergegangen.
Die Spacelab-Mission war ja sozusagen, also da war dann das Raumlabor hat den kompletten Raum des Space Shuttle gefüllt.
Nein, das Spacelab war auch durchaus auch ein System, was modular ausgelegt war. Es gab also, das Spacelab hatte ja einen langen Tunnel, einen kurzen Tunnel und deswegen war neben dem Spacelab auch noch die Möglichkeit, ist auch noch eine Palette entwickelt worden für Experimente, die unter Raumbedingungen stattfinden sollten.
Mhm.
Und aufgrund des Schwerpunkts, die das ganze System Shuttle hat, musste das Spacelab, wenn es geflogen ist, immer ganz hinten in der Ladebucht sein.
Ja.
Das heißt, wenn man die Bilder sieht, so die man aus dem aus dem von der D2-Mission und aus dem Shuttle sieht, die also Astronauten aus dem Flugdeck hinten raus, gibt's ja Fenster, wo auch der, da wurde dann auch der Roboterarm von da aus bedient. Und dann guckt man also, sieht man also ganz weit hinten, sieht man also auf der, auf den Konus, auf das Ende von dem, vom Space Lab, vom Raumlabor. Und davor war also der Tunnel.
Und das war dann die Hälfte der,
was war dann,
der Fläche oder was?
Ja, der Space Lab war 7 Meter.
Ah, okay. Also ne, hat es nicht 18, komplett ausgelöst. Ne? Aber die Mission war eigentlich voll auf das Space Lab, ja, hin ausgerichtet. Es gab jetzt nicht noch einen Satelliten, der noch mit rausgeworfen wurde oder so.
Man hat, glaube ich, auch schon mal noch so Beipacks gehabt, so kleine Sachen ausgesetzt. Kleinkram, ja.
Und, Hunde grad, und so.
gerade die Palette, die ist sogar noch sehr viel länger als Space Lab geflogen, weil diese Palette hatte wirklich, die war sehr.
Ist später wieder eingefangen worden.
Nee, die Palette, die zum System Space Lab dazugehörte, die hat die NASA noch, ich glaube, bis 2010 geflogen.
Also die ist immer wieder mit hoch.
Die ist immer mit hoch und hat dann, da waren eben entsprechend Experimente, Ersatzteile festgemacht, die man also auf so einer Palette draufbringen konnte. Also das war also, das Space Lab System in sich war also sehr, sehr erfolgreich.
Gab es denn noch ein anderes Laborsystem außer dem Space Lab, was dann mit dem Shuttle geflogen ist?
Ja, es gab dann nach Space Lab kam dann ab 1993 das Space Hab. Space Hab war in der Hinsicht noch interessanter, weil es eben auch Fracht und Cargo fliegen konnte. Das war also schon so ein Frachtmodul.
Wer hat das gebaut?
Das haben die Amerikaner gebaut. SpaceHab. Das ist so eine Firma, die heißt so. SpaceHab. So. Früher. Die war auch in Cocoa Beach, Kennedy Space, war die da. Und die hat sich eben da eingebracht und hat also auch das SpaceHab, da gab's also eine Doppelversion, ein doppellanges, ein kurzes, klein, war sehr flexibel. Und die sind also auch, ist bis 2007 geflogen, SpaceHab. SpaceHab konnte eben auch Fracht mit hochnehmen, richtig kräftig. Was ja, Space Lab war ein Labor, ein Raumlabor. Und da waren eben an der Seite, an den Seiten, wenn man mal sagt, links und rechts unter Erdbedingungen gesehen, waren links und rechts die Schränke, in denen die Experimente gemacht worden sind. Im Boden unten waren die ganzen Systeme, die notwendig waren, um Space Lab zu betreiben. Und oben war mal angedacht, die Möglichkeit für ein Fenster. Aber das ist nie, aus Sicherheitsgründen ist das nie gebaut worden. Aber SpaceHab war dann quasi das Modul, was bis 2003 geflogen ist. Und dann sind ja die Entwicklung des MPLM, Multipurpose Logistic Module, was bilateral zwischen den Italienern und den Amerikanern gebaut worden ist. Und MPLM ist ja danach geflogen. Da gab es ja Leonardo und Raffaello.
Was bezeichnet das jetzt?
Das ist auch ein Labor, Labor, was aber nicht ein Logistics-Module, ein Frachtmodul.
Was ist ein Frachtlabor?
Frachtmodul.
Frachtmodul.
Das ist auch ein Zylinder. Man hat also aufgebaut, auch auf Space Lab damals. Die Struktur hatte damals nämlich auch eine italienische Firma gebaut. Dieses MPLM konnte kräftig Fracht für die Raumstation nach oben bringen.
Ah, verstehe, als Versorgungstransporter.
Und was es eben konnte, ja, es ist aber passiv, ist eben mit dem Shuttle hochgeflogen worden.
Okay, aber wir reden jetzt sozusagen schon von der Zeit, wo es dann die ISS gab und wo der Shuttle vor allem als Versorgungsfahrzeug für die ISS eingesetzt
und das, wurde. Weil sie sagten, was noch transportiert worden ist. Aber dieses, weil es auch ein Modul war, was auch da dort reinpasste. Ja. Aber was eben den Vorteil hatte, man konnte es eben auch rausnehmen und andocken. Und dort wurde es dann entladen und hinterher dann wieder beladen und man konnte es wieder mit runternehmen.
Ah, das ist sozusagen auch so ein bisschen so ein Vorläufer vom ATV, das wir hier neulich schon besprochen haben.
Ja, nur ATV kommt leider nicht zurück, ne?
Ja, aber kommt immerhin alleine hin.
Hin, kommt alleine hin, das ist richtig. Ja, ja.
Ja, genau, darauf wollte ich nämlich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Ich meine, das Besondere ist ja, diese Space Lab sind ja dann auch alle wieder mit gelandet.
Ja.
Das heißt, da ist dann nichts verglüht, sondern
Nein.
man hat eigentlich die ganze Technik auch wieder zurückbekommen
mit den
Ergebnissen etc.
Genau.
Heißt das, dass dann für D2 dann eigentlich, also handelt es sich um dasselbe Space Lab? Hat man dieselbe Struktur genommen oder ist das alles komplett neu entwickelt worden?
Nee, Space Lab war, das war das Space Lab, was man eben dann entsprechend für die spezielle Mission, D1, D2, ausgerüstet hat.
Okay, also es ist dasselbe Space Lab, was wieder mit hochgegangen ist.
Es ist dasselbe Space Lab, ja.
Da weiß man immer nicht so in der Raumfahrt, da wird ja auch mal gerne wieder neu gebaut.
Und das Gute war eben, alles das, was man dort oben gemacht hat, kriegt man 1:1 auch wieder runter.
Ja.
Auch an Experimenten, was ja heute eben nicht der Fall ist, ne?
Ja.
Oder jetzt bald nicht mehr der Fall
ist. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, wenn ich das mal so sage. Und das fällt ja jetzt weg.
Ja. Ja, und das ist eben die Idee jetzt, nachdem der Shuttle, jetzt wo der Shuttle weg ist, fallen wir erstmal in ein tiefes Loch. Ich meine, einerseits der Shuttle, ohne Shuttle wäre die Raumstation nicht denkbar. Die Raumstation ist jetzt aufgebaut, ist fertig. Die letzten Shuttleflüge sind wirklich bis auf den Rand, ist die Ladebucht vollgepackt worden mit systemkritischen Ersatzteilen für die Raumstation. Teile, wo also auch unten das Management gesagt hat, die könnten in der Laufzeit bis 2020, die ja verlängert worden ist, bis 2020 für die Raumstation erstmal, die könnten in der Zeit möglicherweise ausfallen. Also schaffen wir so viel an Ersatzteilen hoch, wie wir kriegen können. Und die letzten Shuttle-Missionen, da waren vollgepackt mit Ersatzteilen.
Also noch nie ist so gut gepackt gewesen.
Ja, und es ist ja auch alles von 2005 an, kann man ja sagen, nach Return to Flight mit der Discovery, ist es ja eigentlich gut bis sehr gut gelaufen mit den Shuttleflügen. Gut, man hatte immer natürlich.
Was habe ich nicht verstanden? Nach Return to Flight mit der Discovery?
Nach dem Unfall der Columbia 2003 ist ja das Programm wieder ausgesetzt worden, wie es auch nach
Also nach dem, war. Nach Wiederaufnahme
Und
des
nach
Programms.
Wiederaufnahme des Programms 2005, das war dann wieder die Discovery.
Okay, Return to Flight heißt
Return
das.
Return to Flight heißt es dann. Da ist alles bestens gelaufen. Aber man war eben sensibilisiert seit Columbia. Man hat den Shuttle immer sehr gut untersucht, nachdem er gestartet worden ist. Man hat auch bevor gestartet wurde auf jede Kleinigkeit geachtet. Und es gab ja Dinge, wo dann wirklich auch in den Management-Teams die Frage war, müssen wir deswegen jetzt auf den Start verzichten? Untersuchen wir das erstmal? Oder starten wir? Und man hat sich immer für die sichere Variante entschieden jetzt und
man
sagt,
ist vorsichtig geworden. Aber es ist wahrscheinlich auch alles viel teurer geworden.
Und mittlerweile, was man mal vorhatte, was das so alles so kosten sollte, man ist ja mal davon ausgegangen, dass man gesagt hat, eine Shuttle-Payload, insbesondere für die kommerzielle Nutzung, hat man mal gesagt, so, wenn das gut läuft, kommerziell, wir kriegen viele Satelliten, dann kostet uns, sollte das Kilogramm $200 kosten. Kilogramm Nutzlast. Das ging dann hoch im Endeffekt bis auf 16.000. Gut, $16.000 pro Kilogramm. Die Starts, diese doch utopischen Überlegungen, bis zu 60 Starts im Jahr zu haben, die ja dann immer reduziert sind. Und wenn wir heute 5, 6, 7 im Jahr haben, wir hatten 1985 mal 9, hatten auch in den 90er Jahren mal durchaus immer, 5 war eigentlich immer mal so ein guter Schnitt, die wir geschafft haben. Da hat man dann doch gesagt, okay, wir müssen eben vorsichtig sein und wir passen auf, dass da nichts mehr passiert und das hat die Kosten in die Höhe getragen. Und man geht heute davon aus, dass eine Shuttle-Mission, also Start, Betrieb bis zum Ende wieder runter, fast eine Milliarde kostet.
Mhm.
Früher, was so in der Presse rumschwirrt, sind immer so die 500 Millionen für so einen Start. Aber eine komplette Shuttle-Mission liegt so heute in dem Dreh so knapp unter einer Milliarde.
Das ist eine Menge Holz. Fragt man sich natürlich auch immer wieder sofort, wie kann sich das überhaupt rechnen für alle Beteiligten? Also kann man da den Erfolg dann überhaupt noch quantifizieren?
Aber ich glaube, das ist wieder diese philosophische Frage. Bei der nicht bemannten Raumfahrt stellt man die sich nicht. Das ist klar. Das ist Das ist kommerziell. Da gehen Satelliten hoch, die bringen was. Da hat man ein Ergebnis. Das versteht jeder. Wettersatelliten, Wetterkommunikationssatelliten, all das ist ja Tag. Kennt jeder, aber bei der bemannten Raumfahrt hatten wir ständig die Diskussion, eigentlich von Beginn an, Kosten, Nutzen, warum überhaupt da hoch? Und ich glaube, es ist immer das auch, was die Astronauten sagen und was ich auch von meiner Seite her immer sage und auch so kann man bemannte Raumfahrt durchaus auch sehen. Der Mensch ist neugierig. Er ist immer neugierig. Und er wird neugierig bleiben. Und ich fand so schön, es gab ein Bild, da sah man im Hintergrund, das hat die NASA mal verbreitet, da sah man im Hintergrund das Kennedy Space Center, die ganzen Starteinrichtungen und vorne auf dem Wasser sehr schön rein kopiert, die drei Schiffe von Columbus.
Mhm. Als Vergleich.
Als Vergleich. Und auch ohne Columbus, der auch ins Fremde gefahren ist und wusste auch nicht, wo es hingeht. Ich glaube, der Mensch, der entwickelt sich weiter und der ist neugierig. Wenn er nicht mehr neugierig wäre, dann, ich glaube, es wäre schlimm für uns.
Mhm. Naja, ich habe auch nicht so wirklich die Befürchtung, dass das nicht mehr weitergeht, weil ich habe auch so das Gefühl, dass das braucht irgendwie so ein bisschen die Menschheit. Ich meine, es ist ja auch so, hätte es jetzt das alles nicht gegeben, hätte es wahrscheinlich viele Erkenntnisse auch nicht gegeben, die ja dann überhaupt diese ganze kommerzielle Raumfahrt in dem Maße möglich machen.
Richtig.
Oder?
Natürlich. Es hat sich ja im Rahmen dieser Raumfahrtentwicklung hat sich ja alles, ist die Miniaturisierung der Geräte, die erst möglich gemacht haben, dass man sowas überhaupt einbauen. Denn jedes Kilo zählt ja in der Raumfahrt bei den Trägern. Je leichter, desto besser ist es. Ich meine, es gibt immer Entwicklungen, die uns auch weitergebracht haben, dann auch hier unten auf der Erde. Aber man kann nicht nur alles daran messen, insbesondere nicht jetzt gerade auch, was Raumstationen anbelangt oder auch das, was damals bei Spacelab gemacht worden ist, auch von unseren deutschen Experimentatoren. Es sind auch zum Großteil Grundlagenforschung, die dann möglicherweise im Laufe der Jahre später mal eine Anwendung finden. Es gibt ja diese berühmten Beispiele, zum Beispiel dieses Augendruck, Innendruck-Messgerät, was ja für den Einsatz im Raum entwickelt worden ist, was hier unten jetzt verkauft wird. Es gibt ja man hat ja festgestellt, dass Raumfahrt, Raumflug, die Muskelmasse reduziert und auch den Knochen reduziert, wenn man bei Langzeitaufenthalten, das ist zwar reversibel, wenn man wieder zurückkommt, aber es gibt dann eben Experimente, wo man dann vielleicht sogar Schlüsse ziehen kann auf der Erde. Wie sieht's mit Osteoporose aus? Gibt's eine Möglichkeit, dass man da einsteigen kann? Warum entwickelt sich der Knochen in Schwerelosigkeit oben dort zurück bei den Astronauten? Was ja auch immer dazu führt, dass der Astronaut jeden Tag mindestens 90 Minuten trainieren muss.
Und sogar das reicht nicht.
Das reicht schon nicht. Und es gibt ja schon seit langer, langer Zeit, hat man das erkannt und hat immer schon von Anfang an auch Geräte mit hochgebracht, Ergometer, Treträder, Laufbänder, Expander, um den Astronauten eine Möglichkeit zu schaffen, sich körperlich fit zu halten. Und selbst das reicht nicht. Und deswegen sind solche Ideen, bemannt zum Mars zu fliegen, über so eine lange Zeit, muss man noch eine Menge tun, um herauszubekommen, wie man eben die Möglichkeit, dass sich das nicht potenziert, diese medizinischen Dinge, ob das nicht nachher schädigend wirkt auf den Astronauten. Also da gibt's so viel. Also gerade auch in der Medizin ist eine ganze Menge dort oben entwickelt worden, Materialien neue. Also es kommt immer was, aber man kann, glaube ich, unter Kosten Nutzen kann man diese Dinge alle nicht.
Also bis zu diesem klassischen Traum der Science Fiction, dass man Monate und Jahre lang auf Raumschiffen durchs Weltall gleitet und sich ganz normal weiterentwickelt, da ist doch noch ein weiter Weg zu gehen. Ne? Was bedeutet denn jetzt das Ende des Shuttle-Programms, außer dass man jetzt das Versorgungsfahrzeug für die ISS verliert?
Ja, es bedeutet erstmal für die Amerikaner, dass sie in ein tiefes Loch fallen, in ein programmatisches tiefes Loch. Und das haben sie selbst zum großen Teil mit zu verschulden. Sie haben es eigentlich versäumt, rechtzeitig sich um ein Nachfolgesystem zu kümmern.
Weil sie zu spät eingesehen haben, dass die Probleme nicht zu bewältigen sind?
Nein, oder? Wohl auch. Das hat wohl auch durchaus auch finanzielle Probleme gehabt. Der NASA geht es nur auch nicht so gut, auch finanziell gesehen. Und sagen wir mal, ein Riesenprogramm wie das Shuttle-Programm noch voll durchzufinanzieren und weiterzufliegen, gleichzeitig aber ein neues Programm, was durchaus auch, man hat sich ja verabschiedet von dem, in Amerika verabschiedet von diesem System der Wiedereintrittsfahrzeuge, sondern geht ja wieder zurück auf das alte Apollo-Prinzip. Man hat eine Rakete, man setzt eine Kapsel oben drauf und man startet das eben.
So wie die Europäer ja so in der Zwischenzeit sehr erfolgreich gewesen sind.
Genau, mit dem Ariane-System. Genau, Ariane ist aber insgesamt auch. Ich meine auch, wie es die Russen heute ja schon immer gemacht haben mit ihren Sojus-Kapseln. Es ist ein einfaches System und vor allen Dingen es ist für die Astronauten sicherer. Ich habe mir früher hieß es mal immer, sagte man, der Shuttle sei eine eierlegende Wollmilchsau. Wer als Physiker oder wer auch als Ingenieur oder Techniker kommt eigentlich auf eine Idee, ein Shuttle, ein System mit Menschen besetzt auf einen Sauerstoff und Wasserstoff gefüllten Tank zu setzen, auf die Breitseite, auf die Längsseite. Wenn da was passiert.
Ja.
Und zumal hat sich ja ergeben, und das muss man der NASA auch sagen, Kostengründe haben verhindert, dass für das Shuttle-System ein Rettungssystem für die Astronauten entwickelt worden ist. Das, was eigentlich mal geplant war, das ganze Cockpit vorne absprengen zu können, ist aus Kostengründen vergessen worden. Mhm. Es gibt zwar die Möglichkeit, wenn vor dem Start was passiert, gibt es ja die sogenannte Seilbahn, die vom Startgerüst aus oben an Seilen die Astronauten innerhalb kurzer Zeit unten in zwei Bunker reinfährt. Das heißt also, wenn man...
Das gibt es.
Das gibt schon immer. Ist noch nie benutzt worden. Es wird nur immer getestet. Es wird also eine Seilbahn. Die oben an dem Gerüst, in der Nähe, wo auch die Astronauten aussteigen würden, wenn irgendwas wäre. Außerdem kann man in diese Seilbahn, das ist also ein Korb, so ein Drahtseilkorb, der hängt mit Rädern an so einem Seil. Da springen die Astronauten rein. Das Ding wird oben losgekappt und rast dann runter und rast in einen Tunnel rein. Also auch wenn es dann explodieren würde, wären sie unten in dem Tunnel sicher. In dem Bunker.
Mhm. Also zumindest sicherer als...
Sicherer. Ist nie benutzt worden, wird aber immer zu Trainingszwecken immer auf dem Laufen gehalten.
Ah, okay.
Dann gab es mal die Überlegung, an der Seite auch ein aufsprengbares Türchen zu haben, quasi eine Tür, aus der man, aber das geht nur, wenn der Shuttle schon ein bestimmtes Manöver fliegt. Deswegen gibt es ja jetzt auch nach dem Unglück mit der Challenger, dass jeder Astronaut auch einen Fallschirm hat, das Rausspringen aus dem Shuttle, um also mit dem Fallschirm abzuspringen. Das geht aber nur in einem ganz bestimmten engen Rahmen. Das heißt, wenn also der Shuttle in einer stabilen Fluglage ist, aus der die Astronauten noch raus können.
Also nach Wiedereintritt
nach dem Start.
Natürlich.
Nee,
außer jetzt beim Start. Ja.
Nach dem Wiedereintritt gar nicht.
Ah, okay.
Nein, vor dem. Und alle Möglichkeiten, die es gibt, oder die ja auch Teil des Programms sind, wie man zum Beispiel einen Startabbruch oder wenn irgendein Triebwerk ausfällt, was es für Möglichkeiten gibt, das Shuttle mitsamt den Astronauten zu retten. Die sind alle nie glücklicherweise mussten sie nie genutzt werden. Das heißt also, es gab einen Flug, da ist nach sechs Minuten ein Haupttriebwerk ausgefallen. Da war aber die Besatzung noch in der Lage, die Tanks abzuwerfen und noch auf einen niedrigeren Orbit zu kommen und konnte dort sogar ihre Mission zu Ende führen. Also das war das einzige Mal, dass man sowas genutzt hat. Dann gab es immer noch die Möglichkeit.
Welche Mission war das?
Wenn ich das wüsste, wer das war. Weiß okay. Ich nicht. Habe ich nicht genau.
Nehmen wir vielleicht noch zusammengekratzt.
51
nachher.
Oder sowas.
Mhm.
Und Dann gab es die Möglichkeit, eben die sogenannten Aborts, die Landeplätze an anderer Stelle, nicht Kennedy, Edwards oder White Sands. Es gab auch noch die Möglichkeit, in Europa gibt es Notlandehäfen, die werden jetzt immer noch vor einem Shuttle-Start genauso geprüft wie alle anderen, wie auch wie Kennedy Space Center. Die müssen ja dann in der Lage sein, wettermäßig auch das Shuttle aufnehmen zu können.
Ja.
Das gibt dann also Morón und also Istre in Frankreich und Morón und noch einen in Spanien. Ist aber auch nie genutzt worden. Und es gab sogar noch für die Möglichkeit eines anderen Orbits die Möglichkeit, war sogar mal Köln-Bonn als Notlandeplatz vorgesehen.
Ach, echt?
Ja, ja, gut. Aber die landen konnten sie, hätten sie gekonnt, aber sie hätten nie mehr weggekonnt, ne? Das ist klar.
Wie nie mehr weggekonnt?
Ja, das Shuttle muss ja dann, es ist ja so, wenn der Shuttle nicht in Kennedy landen kann, was ja durchaus auch mal vorkommt, dann landet er in Edwards.
Ja.
Und dann wird er, um ihn wieder vorzubereiten, auf eine umgebaute 747 gesetzt, den sogenannten SCA Shuttlecraft Carrier, also so, glaube ich, so in der Art heißt es, ist also, und das war übrigens meine erste
Huckepack sozusagen.
Huckepack, und das wird dann gemacht, um ihn zurückzubringen. Zurück zu Kennedy.
Mhm.
Shuttle Carrier Aircraft heißt er, SCA. Und so ein Ding war ja auch mal zusammen mit einem Vorflugmodell, mit so einem Flugmodell des Shuttles mal hier in Deutschland. Er war auf so einer Rundreise, so einer PR-Rundreise, dieser Carrier mit Enterprise obendrauf. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich so einen Shuttle gesehen habe.
Aber von Köln-Bonn könnte der SCA das Ding nicht über den Teich kriegen, oder was?
Doch, ist er.
Also sie würden ihn schon wieder zurückkriegen. Ich habe das so verstanden. Müsste jetzt ja immer in Köln-Bonn bleiben.
Nee, das wäre natürlich auch schön. Ja, aber sie hätten ja, ich weiß nicht, dann müssten sie die Möglichkeit haben, den draufzusetzen auf die Maschine, wie das gemacht werden würde auf diesem, weiß ich nicht.
Hätten sie erstmal was erfinden müssen.
Ja, oder die Möglichkeiten haben, so einen Shuttle dann da auf diese Huckepack, auf diese Maschine drauf zu tun, weiß ich nicht.
Ja, oder Schiff oder so, hätte wahrscheinlich gedauert.
Aber dieser Carrier kann ja auch nur, muss also immer gucken, dass er möglichst bei gutem Wetter fliegt. Und
also auch sowas muss bereit sein. Man denkt ja immer nur so, naja, das kleine Raketchen und kriegen wir schon wieder hoch. Also es ist eine Rieseninfrastruktur drumherum, Flughäfen, die bereitgehalten werden müssen, zahlreiche Kontrollstationen etc., wie das ja auch für viele andere Missionen ähnlich ist, aber am Ende hat es alles viel gekostet. Jetzt komme ich wieder so ein bisschen zurück. Wir haben es ja hier vorhin, sind wir jetzt ein bisschen auf die Sicherheitstechnik abgebogen, so dass die Amerikaner ein bisschen versäumt haben, sich was Neues einfallen zu lassen. Jetzt ist es so, dass für die eigentlichen Satellitenstarts, wo der Shuttle auch mal für verwendet werden sollte, ist der Weg irgendwie klar. Da werden dann auch vor allem kommerzielle Anbieter genommen, die jetzt, glaube ich, in letzter Zeit auch nicht so besonders erfolgreich war bei dem Launchen ihrer Raketen, aber so oder so die Art der Technologie, die jetzt im nächsten Jahrzehnt zumindest vornehmlich zum Einsatz kommen wird, die ist irgendwie klar. Frage ist natürlich für diesen Forschungsbereich, auch sagen wir mal jenseits der ISS bezogenen Sachen, was steht denn an? Also was bräuchte, betrifft ja auch nicht nur die NASA, sondern ist ja mittlerweile auch eigentlich eine internationale Aufgabe. Man macht ja schon gar nicht mehr so selber. Was fehlt denn jetzt? Wo möchte man denn hin?
Jetzt in Bezug auf die Raumstation?
Nee, in Bezug auf die,
was
auch immer der Nachfolger eines Shuttles sein könnte oder was, sagen wir mal, überhaupt der Bedarf ist. Mhm. Ja.
Also sicherlich, was erstmal ist, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, USA ein tiefes Loch eingefallen. Sie sind jetzt abhängig was den Astronautentransport anbelangt, abhängig von den Russen. Wenngleich schon eine ganze Weile mit dem Shuttle keine ISS-Crew mehr ausgetauscht worden ist. Das heißt, man hat eigentlich in den letzten drei Jahren, den Shuttle gar nicht mehr zum Austausch benutzt. Sondern
nur Besucherteams Touristen hingeschickt sozusagen.
Sondern man hat alles über Sojus gemacht.
Ja.
Und seit 2009, seitdem die Raumstation also energiemäßig soweit auch in der Lage war, auch mehr Leute aufzunehmen und man 6 Leute oben hat, sind ja jetzt auch immer 2 Sojus oben. 2 Sojus-Rettungskapseln immer permanent angedockt, die immer in der Lage sind, auch die 6 Leute runterzukriegen. Mhm. Was die Wissenschaft vor allen Dingen betrifft, ist, wir haben immer die Möglichkeit, bislang auch mit dem Shuttle gehabt, viel hochzubekommen und konnten dann auch entsprechend Ergebnisse wieder runterbekommen, viel. Das heißt, auch Geräte, Experimentgeräte, was man sonst nicht runterbekam. Der Shuttle, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben jetzt zurzeit nur die Möglichkeit mit Sojus, mit der Sojus-Kapsel, da, wenn die runterkommt, ein paar Kilo als Beiladung reinzutun. Was uns fehlt, ist ein wiedereintrittsfähiger System, durchaus eine Kapsel auch, die auch uns in die Lage versetzt, mehr an Dingen wieder auf die Erde zu bringen, als es jetzt nach dem Shuttle sein wird. Und das ist das, was überall und was auch Europa untersucht. Wir untersuchen ja auch einen wiedereintrittsfähigen, zurzeit läuft eine Studie bei der ESA jetzt ganz neu auch, ist während der Le Bourget jetzt auch von Dordain wohl ja gesagt worden, dass es wird ein Vehikel entwickelt bis 2013, das dann nachweisen kann, das soweit sein kann, dass es dann wieder Eintritt machen kann, eine Kapsel, die also auch mehr an Nutzlast mitnehmen kann. Wir haben, uns fehlt, und das wird Europa auch nicht machen können, wie die Astronauten in Zukunft auf die Raumstation kommen. Die Amerikaner sind dabei, ihre Raumfahrt auch zu kommerzialisieren, auszusourcen. Das heißt, nichts mehr oder das nicht mehr alles nur selbst zu machen, institutionell, sondern es an Industrie zu geben, von denen man dann so ein System später dann mal wieder leasen oder mieten könnte. Also es ist ja zurzeit, ist ja die letzten 3-4 Jahre läuft das ja schon. Eins kann ich nur nennen, eben die Firma SpaceX, die ja schon relativ weit ist mit ihrer Falcon 9, mit ihrer Rakete, die ja auch schon geflogen ist. Und im Dezember letzten Jahres ist ja auch ihre Kapsel, die Dragon-Kapsel, ist ja auch schon geflogen. Und die will man dann eben auch so weit aufmotzen, dass sie bis, ich glaube, Ende 2013 die Möglichkeit hat, an der Raumstation anzudocken, aber als Frachtversion. Und später dann sie weiterentwickeln will, um auch Astronauten zu fliegen. Aber das sieht der Senat nicht so gerne und auch die Leute, die natürlich auch die NASA unter ihren Fittichen haben und die gucken, die Senatoren und auch die entsprechenden Staaten in Amerika und die wollen natürlich schon, dass die NASA auch ihr eigenes System auch entwickelt. Es gab ja damals das Constellation-System, was ja dann wieder abgesagt worden ist mit Ares, mit diesen Raketen Ares und Ares 5.
Mhm. Und das war da eigentlich so, sagen wir mal, der Kandidat als Nachfolger des Shuttle-Programms.
Ja, und auch das Nachfolgesystem des Space, des Shuttles sollte ja eine Rakete sein, die aus großen Teilen dessen besteht, was auch an den Shuttle dran war. Also die Teil der Feststoffraketen will man, glaube ich, benutzen oder wollte man benutzen. Zurzeit ist das alles noch in der Schwebe. Auf jeden Fall wird man muss sich auch die NASA jetzt in die Pötte kommen. Das heißt, der Senat hat jetzt angefordert, dass also NASA entsprechende Unterlagen liefert, wie sie denn gedenkt, die NASA jetzt diesen Gap, diese Lücke bis zu einem neuen System schließen will. Wie schnell? Und so, man will ja möglichst nicht zu lange von den Russen abhängig sein. Obwohl ich sagen muss, mit der Raumstation und mit dem Einbinden der Russen, ich habe das früher auch nicht gedacht, von 1998, aber ich glaube, die Russen sind ein sehr zuverlässiger Partner. Das hört man überall. Mhm. Sie fühlen sich auch dort oben sehr eingebunden. Sie wissen, dass sie unverzichtbar sind. Sie lassen sich das natürlich auch bezahlen, klar, ja. Die Sitze. Es gibt jetzt erst wohl bis Ende 2013 einen Vertrag mit den Russen, um amerikanische Astronauten dort hochzubringen. Also wie gesagt, wie es jetzt weitergeht, auch dann, was nach der ISS kommt 2020, welches System im Endeffekt kommt, es wird höchstwahrscheinlich ein Kapselsystem sein. Wieder ein System mit einer Rakete und einer Kapsel obendrauf, wo man auch in der Lage ist, bei Bedarf, bei Gefahr, auch die Astronauten sicher von der Rakete wegzubekommen. Mhm. Das würde, macht die Sache natürlich auch preiswerter insgesamt. Man hat dann natürlich wieder die Wegwerfrakete, aber an sich, das Programm wird billiger.
Ja, und sicherer.
Und sicherer.
Mhm. Und das heißt, eigentlich ist alles auf die ISS ausgerichtet. Diese ganze Planung ist eigentlich immer in der Annahme, jetzt geht's erstmal um Raumstation.
Zur
Raumstation hin und von der Raumstation wieder.
Zurzeit geht es natürlich erstmal zur ISS. Man denkt natürlich ISS and Beyond, wie es so schön heißt. Und was kommt danach? Es gab ja die Explorationsinitiative der Amerikaner von Bush damals. Wo man sagt, möglicherweise über die Raumstation hinaus, back to the moon, zurück zum Mond, und dann als fernes, weites Ziel mal den Mars, dann auch bemannt, wo man dann schon sagt, 2035, aber noch viel weiter nach hinten. Ob das alles mal, oder ob man vielleicht mal zu Kometen in der Zwischenzeit geht, oder zu Asteroiden, was ja auch interessant ist. Also die Möglichkeit, das wird natürlich schon untersucht, auch bei der ESA sehr stark, diese Exploration beyond ISS, was haben wir nach ISS.
Aber bei der ESA ist das ja auch voll im Rollen, so mit natürlich. Der Rosetta-Mission derzeit.
Ja, aber ich denke jetzt an die bemannte. Ich denke jetzt
so,
an die
okay,
bemannte
ja,
Raumfahrt.
Okay. Na, stimmt.
Also da heißt es wirklich, warum, da gibt es dann natürlich die Frage, warum zurück zum Mond? Wir waren ja schon mal da.
Aber es geht eher darum, den Mond als Basis
genau,
Station
das ist
zu
es.
Verwenden.
Oder
ist ja auch so ein klassischer Science-Fiction-Traum.
Ja,
so, ne?
Oder
Mondbasis Alpha 1 habe ich auch mal gesehen, irgendwie als ich noch jung war im Fernsehen.
Ja, ja.
Da läuft man dann immer rum. Aber der Vorteil ist ja, man kann von da gut, also wenn man es schafft, von da gut zu starten, hat man einfach den Vorteil, dass man nicht mit so viel Gravitation
genau,
zu tun hat.
Genau, genau. Und es gibt dann noch dazwischen die Punkte, dass man sagt, wir auf dem Weg, es gibt ja auch noch bestimmte Punkte zwischen Erde und Mond, die man anfliegen könnte, die energetisch auch sehr günstig für Raumfahrzeuge sind, wo man zum Beispiel, sagen wir mal, eine Tankstelle unterbringen könnte oder sowas, mhm. wo man also solche Sachen. Aber das ist Dinge, die waren nicht mehr in meinem Bericht jetzt auch, das kommt jetzt alles. Ich hoffe, dass ich das alles vielleicht auch noch
mal. Ja, jetzt haben wir so viel über Vergangenheit geredet, das kann man sich ja auch ruhig mal ein bisschen auf die Zukunft einschießen, zumal es ja eben auch gerade eine Phase ist in der internationalen Raumfahrt, wo einfach die neuen Ideen wieder gefragt sind. Ne? Man hat sich jetzt lange, also vieles von dem, was bisher war, ist jetzt ausgelaufen, und deswegen reden wir jetzt auch gerade hier darüber, Space Shuttle, das jetzt halt einfach mal das Ende einer Ära ist jetzt gekommen. Und neue Ären stehen quasi an. Ja, die Ära der ISS ist sicherlich noch lange nicht vorbei. Was war jetzt die letzte Verlängerung?
2020.
2020.
Hat sich jetzt Europa auch endlich dann dazu
genau,
bekannt.
Also mindestens, sag ich mal, ja, weiß der Geier, das könnte ja, ich meine, das ist ja, sind ja auch nur 9 Jahre, das ist ja eigentlich nix.
Nee.
Und ich denke, die ISS hat auch so von dem, was ich so jetzt auch aus den letzten Gesprächen hier mitgenommen habe, sehr wohl Potenzial, auch noch länger durchzuhalten. Das ist ja nicht so, dass sie dann schon auseinanderklappt, sondern ist ja eigentlich im besten Zustand. Fragt sie natürlich, ob Mars-Missionen jetzt wirklich dann mal noch Realität werden sollen oder nicht?
Also sicherlich, wenn. Ich meine, man kann sagen, alles ist wunderschön, auch sowas zu machen. Die Leute gucken eben, die Regierungen vor allen Dingen auch gucken aufs Geld. Und das wird natürlich nicht billig. Und deswegen, davon hat man sich ja schon vor geraumer Zeit verabschiedet, sowas national oder europäisch stemmen zu können, solche Missionen, sondern da ist wirklich die Kommunität der Welt gefragt. Da sind die großen Raumfahrtnationen gefragt, und da kommen ja immer neue dazu, und sonst kann man das nicht stemmen. Und ich glaube, da ist man eigentlich auf einem guten Weg, wenn man die nationalen Animositäten mal noch weiter in den Hintergrund rückt, wissenschaftlich für so ein Ziel zusammenzuarbeiten, das wäre schon ganz toll. Und ich glaube, da gibt's gute Ansätze. Da gibt's wirklich gute Ansätze.
Jetzt auf jeden Fall ist dann erstmal noch ein bisschen wehmütiger Blick nach hinten angesagt. Ich meine, mit dem Space Shuttle verliert man ja nicht nur eine Technologie. Ich finde auch, dass eigentlich Space Shuttle wie vielleicht mit der Ausnahme der Mondlandung so sehr als Ikone der Raumfahrt gewirkt hat. So, also der startende Shuttle oder auch der landende Shuttle, also das Ding hatte ja auch einfach eine Ästhetik mitgebracht, die war einfach erstaunlich. Das können die Amerikaner ja auch immer super, ja, das kann man das einfach mal
gut
zu
vermarktet.
Nicht wahr? Also das hatten sie schon irgendwie immer drauf, aber das hat das eben auch geleistet. Damit verliert ja die Raumfahrt auch so ein bisschen so ein Maskottchen.
Das ist richtig. Ich glaube, wer wirklich mal wer so einen Start live gesehen hat, jeder hat's versucht, gerade aus dem, natürlich unter Kollegen und auch, es gibt ja auch selbst Touristen, die also nur die anrufen und sagen, hier, könnt ihr mir nicht sagen, wie komme ich denn da hin und kann mir das mal angucken. Aber wer mal einen Nachtstart gesehen hat, eines Shuttles, vielleicht, wenn wir ganz kurz Zeit haben, ich habe nur eine ganz nette Episode ist, ich war zu der Zeit, wo ich mich auf D1, auf die Experimente vorbereitet habe, war man immer so wochenlang dann auch mal in Amerika am Cape in einem bestimmten Bereich, der nannte sich Hangar L, LSSF, Life Science Support Facility. Dort wurden zusammen mit den amerikanischen Kollegen die Experimente vorbereitet, bevor sie dann vor dem Start in Space Lab, in den Shuttle geladen wurden. Und wir wollten natürlich unbedingt die eins möglichst nah starten sehen. Und dann, als es dann soweit war, wir sind nicht mehr zur Start, also zu der VIP-Area, wo man, Visitors-Area, wo man sieht, gekommen, weil wir noch wirklich bis zum Ende der Vorbereitung da sein mussten, in dem Glauben. Aber dann sagte uns ein Kollege, kommt mit, wir gehen 200 Meter auf den NASA Parkway East. Und da seht ihr das ganz, ganz toll. Da habt ihr einen sagenhaften Blick. Und dann sind wir da hingegangen und dann sieht man ganz, ganz in der Ferne, es sind 12 Kilometer, sieht man ganz in der Ferne, sieht man also das Startgerüst mit dem Shuttle. Aber das Interessante ist dann sehen Sie beim Start, sehen Sie plötzlich eine Riesenwolke, aber Sie hören noch nichts, weil der Schall, und dann kommt ein Knistern auf einen zu. Es knistert in die Ohren, es geht bis in den Kopf rein, es geht wie, es geht in die Haarspitzen rein, und dann gibt es einen Riesen, dann kommt der Schall nach und dann sieht man, wie aus dieser Wolke dann dieser Shuttle in den Himmel steigt, nach Nordosten, immer der ISS nach, und das ist fantastisch.
Wie laut ist das?
Es ist laut. Es ist sehr, sehr laut. Also man, ich würde sagen so, das geht so an die 100 Dezibel. Also da, in der Entfernung.
In 12 Kilometern Entfernung.
12 Kilometer Entfernung.
Wow. Also das lohnt sich da sozusagen auch noch. Das knallt richtig.
Das knallt richtig, ja.
Tja, na, die Gelegenheit ist jetzt verstrichen, so Shuttle. Jetzt kann man sich nur noch Ariane angucken.
No.
Nicht ganz so leicht zu erreichen. Also zumindest nicht so eine Touristengegend da unten im Urwald.
Ja.
Aber bestimmt auch mal ganz interessant.
Sicherlich.
Haben wir es, wa?
Ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles grob abgedeckt. Es gibt ja so viel, und es gibt ja so viel auch gerade für die Zuhörer. Es gibt ja so viel Literatur über die ganze Geschichte zu lesen. So viele Leute haben sehr gute Bücher geschrieben, auch über die Raumfahrt, bemannte Raumfahrt, auch über Space Shuttle gibt es sehr gute, auch im Internet sehr gute Möglichkeiten, sich zu informieren, wenn man eben meint, man hätte noch was, es fehlt noch was. Aber genau. Ich bin kein Techniker von Hause aus. Ich bin eigentlich über die Wissenschaft da reingekommen. Der Shuttle hat mich eben nur begleitet. Was heißt nur? Er hat mich wirklich während meines fast 80% meines Berufslebens begleitet. Und deswegen möchte ich es auch nicht missen. Und deswegen hat man auch, man hat natürlich auch Kollegen, die sich dann mehr mit der Infrastruktur beschäftigen, mehr mit der Technik der Systeme. Aber man kriegt eben auch so einiges mit, und ich hoffe, es ist einiges rübergekommen.
Auf jeden Fall. Und wir sind ja auch hier im Internet mit unserem kleinen Podcast und werden hier noch so einige Geschichten hoffentlich zusammenkratzen. So. Zumal wir jetzt auch so viele Basisthemen jetzt schon hier bearbeitet haben, dass dann so die Möglichkeit eröffnet, noch weiter ins Detail zu schauen. Aber das ist dann alles nicht mehr Thema der heutigen Sendung, die Nummer 19 zum Space Shuttle. Vielen Dank, Volker Subig.
Gerne, es hat mir Spaß gemacht.
Und ja, wie immer auch vielen Dank hier beim Zuhören und vielleicht auch zum Kommentieren bei uns im Blog. Wir hören immer gerne, wie die Sendungen angekommen sind, was wir sonst noch machen könnten etc. pp. Und in diesem Sinne, Tim Pritlove, ich sag tschüss und bis bald bei Raumzeit.